Die Predigt Beharrlichkeit wurde am Sonntag, dem 13.01.1963 in Phoenix, Arizona gepredigt. Übersetzt wurde diese von Herbert Asmus. Grüße an diese nette Zuhörerschaft heute Abend, an Schwester Webster, Bruder Green und an die ganze Versammlung, an die Mitglieder dieser Gemeinde. Es ist immer ein Vorrecht für mich gewesen, zum Haus des Herrn zu kommen und heute Abend wieder in seiner Foursquare-Gemeinde zu sein. Ich erinnere mich daran, wie ich vor Jahren das erste Mal nach Los Angeles kam. Ich hatte von Schwester McPherson gehört, aber sie war bereits die goldenen Stufen emporgestiegen, bevor ich sie kennenlernen konnte. Als ich das erste Mal nach Los Angeles kam, fuhr ich nach Forest Lawn hinauf. Ich hörte, dass sie dort oben begraben wurde. Ich fuhr hinauf und stand an ihrem Grab, beugte mein Haupt und dankte Gott für ihr edelmütiges Leben. Seit jener Zeit habe ich das Schild der Foursquare-Gemeinde in beinahe jedem Land gesehen, in dem ich missioniert habe. Ich hatte das Vorrecht, im Tempel gewesen zu sein und in ihrem Vorbereitungszimmer zu sitzen. Sie hatte dort diesen Raum, bevor sie zum Pult gegangen ist. Ich habe viele Abende dort verbracht, wenn ich im Tempel gepredigt habe. Ich dachte an die Stunden, die sie vielleicht dort mit Nachsinnen verbracht hatte, bevor sie hinter das Pult trat, weil ihr das Öffnen des Wortes Gottes so heilig war. Heute Abend sind wir mit einigen Nachfolgern hier, die versuchen, diese Botschaft lebendig zu halten. Gott sei mit euch und segne euch. Es ist schön, wieder mit einem kostbaren, lieben Freund zusammen zu sein, Bruder und Schwester Green. Als ich vor einer Weile dort draußen war, begegnete ich ihm. Ich erzählte ihm, wie sehr ich mich neulich dort oben bei den christlichen Geschäftsleuten an dieser Botschaft durch das Lied erfreut habe. Er nannte es der Name von Jesus oder so ähnlich. Sie haben es bis jetzt noch nicht aufgenommen. Ich sagte ihm, dass ich sein erster Abnehmer sein möchte. Es war so ein wunderschönes Lied. Ich dachte eigentlich, dass sie es heute Abend für mich singen würden, wenn ich hierher komme und meine Frau und meine Kinder hier sind, um es mit anhören zu können. Ich bin mir sicher, dass sie es auch ganz gerne hören würden. Seine Stimme ist nicht... An unserem Platz hier geht es sehr familiär zu. Ich habe schon so viele von seinen Aufnahmen. Wenn ich mich so richtig schlecht fühle, dann gehe ich hinein, nehme eines dieser Tonbandgeräte und lege ganz viele seiner Aufnahmen hinein, lehne mich zurück und höre mir diese an. Ich möchte meiner Frau dort hinten sagen, dass ich noch ein paar mehr davon bekommen habe. Ich habe wirklich meine Freude daran. Es ist einfach so beruhigend, wenn man diese Evangeliumslieder hört und wenn man weiß, dass sie nicht von irgendjemandem mit einer mechanisch trainierten Stimme gesungen wurden, sondern wirklich von Herzen, von einem echten Christen. Er erzählte mir, dass er heute Abend noch einige davon dabei hat. Ich möchte, dass meine Frau sich diese anschaut, um festzustellen, ob er noch einige dabei hat, die wir noch nicht haben und wir sicher sind, diese mitzunehmen. Ich denke, dass sie diese dort draußen in der Vorhalle haben. Wisst ihr das, was ich über das Singen denke, die Hauptsache dabei? Ich mag diese Lieder. Ich mag geübte Stimmen, aber ich mag keine übertrainierte Stimme. Dann testet man nur, wie lange man seine Luft anhalten kann, so lange, bis man blau im Gesicht wird. Dadurch bringt man nichts zum Ausdruck. Aber ich mag gutes, altes, pfingstliches Singen, bei dem man sich einfach öffnet und singt. Ich mag das. Bruder Green besitzt dieses, er und Schwester Green. Dadurch wissen wir, dass diese Chöre und so weiter auch dahinter stehen. Es ist sehr schön, dieses zu wissen und dass wir sie haben dürfen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann denke ich, dass Bruder Green und ich uns das erste Mal in Kansas City begegnet sind. Damals haben wir dort die Versammlungen abgehalten. Ich war schon früh da draußen und sie sagten, du bist noch zu früh dran. Ich wartete dort in meinem Auto. Ich wollte sicher gehen, dieses Singen nicht zu verpassen, wenn er und die Schwester singen würden. Deshalb sagte ich ihm dort draußen, ich vertraue darauf, dass eines Tages, wenn ich den Fluss überquere, ich liebe das Singen so sehr. Ich kann einfach nicht singen, das ist alles. Ich wollte schon immer gerne singen und ich kann es einfach nicht. Ich habe früher versucht, ein Lied in der Gemeinde zu singen. Es hieß, eine altertümliche Versammlung an einem altertümlichen Ort. Ich habe es total verdorben. Als ich dann nach Hause ging, nahm ich meine Frau an der Hand und sagte, Liebling, ich werde es nie wieder versuchen, hilf mir bitte. Ich bekam einfach, auch alle anderen brachte ich völlig durcheinander, aber an einem dieser Tage werde ich singen können. Ich habe immer daran gedacht, wie es ist, wenn dieser große Chor von allen Erlösten, diese gewaltigen Stimmen, vielleicht drüben auf der anderen Seite des Hügels, wo der Strom des Lebens an dem Drum vorüberfließt, singen werden. Ich hoffe, dass es dort drüben auf der anderen Seite einen kleinen Baum gibt, der Schatten spendet. Wenn ihr mich besuchen wollt, dann könnt ihr einfach dorthin kommen. Ich werde dort sitzen und ihnen zuhören. Und wenn ihr eines Morgens in euren Palast kommt und auf die Veranda eures Palastes hinausgeht, dann gibt es irgendwo dort unten, tief in den Wäldern, eine kleine Hütte, die dort irgendwo gebaut wurde. Geh auf deine Veranda hinaus und höre, wie jemand singt, erstaunliche Gnad, wie süß der Klang. Dann wirst du sagen, oh Bruder Branham hat es geschafft. Da ist er ja. Schlussendlich ist er da angekommen. Dann werde ich singen können. Bis dahin kann ich einfach nur einen freudigen Lärm für den Herrn machen. Sind wir nicht glücklich? Wir haben nicht eine Sache, um die wir uns Sorgen machen müssen, nicht eine Sache. Wir sind in Christus verankert, sitzen in himmlischen Plätzen, sind schon jetzt durch die Entrückungsgnade hinaufgenommen und sitzen in seiner Gegenwart, in himmlischen Plätzen, in Christus Jesus. Der Tod selbst kann uns nichts anhaben. Wir haben die Zuflucht gefunden und nichts kann uns schaden. Wir sind einfach in Sicherheit, warten auf sein Kommen und wir sind sehr dankbar dafür. Ich muss heute Nacht nach dem Gottesdienst noch 240 Kilometer fahren. Bei so netten Leuten hier brauche ich eine lange Zeit, um beginnen zu können und dann noch einmal doppelt so lange, um aufhören zu können. Deshalb werde ich, so schnell wie nur möglich, versuchen, direkt damit zu beginnen, was ich zu sagen geplant hatte. Ich möchte dem Pastor für diese Gelegenheit, hierher zu kommen, danken, denen, die mit ihm verbunden sind und auch allen anderen, dass ich heute Abend in dieser feinen Versammlung mein Zeugnis seiner Gnade geben darf. Vor einiger Zeit bin ich auf den Südberg gestiegen und schaute von dort auf das Tal herab. Ich dachte an die Zeit, wie es vor 35 Jahren aussah, als ich zum ersten Mal in dieses Tal kam. Diese Stadt ist so sehr gewachsen. Sie hat sich einfach überall in diesem Maricopa-Tal ausgebreitet. Die Stadt erstreckt sich so weit, wie man nur sehen kann. Ich saß dort mit meiner Frau und sagte, »Weißt du, Liebling, vor 300 Jahren gab es hier im ganzen Land vielleicht gar nichts außer Kojoten und Pikari-Schweinen und so weiter. Dann kam der Mensch hierher und begann zu bauen. So fing die Zivilisation an, sich auszubreiten. Dadurch kamen die Sünde und die Gewalt hervor. Ich dachte, könnte dieser hier nicht ein wundervoller Ort sein? Ich habe immer daran gedacht, eines Tages in Phoenix wohnen zu können.« Und wenn ich dann über dieses Tal hier blicke, dann fühle ich in meinem Herzen, dass ich beinahe weinen könnte. Es könnte solch ein wunderschöner Ort sein, wenn es hier keine Sünde geben würde. Sie haben einfach die Wüste genommen und sie in eine Wohngegend verwandelt. Heute fuhren wir zum Kamelrückenberg hinauf. Wir fuhren dort herum und es gibt sehr schöne Häuser dort oben. Es ist beinahe so, als ob man in das Paradies hineinkommt. Es würde so schön sein, aber überall sieht man die Sünde. Kneipen, Unzucht, einfach alles, was verkehrt ist, alle Sorten von Einrichtungen und Fallen des Feindes, um die Seelen der Menschen in die Falle zu locken. Meine Frau sagte, Billy, warum bist du dann hier? Ich erwiderte, Liebling, es ist finster. Aber weißt du, trotz all dieser Dunkelheit dort unten gibt es dennoch kleine Lichtpunkte. Das sind die Auserwählten Gottes. Und ich bin hier, um Schulter an Schulter mit ihnen zusammenzuarbeiten, mein Herz mit den ihrigen zu verbinden, meine Stimme mit der ihrigen zu vereinigen und gegen die Finsternis zu protestieren. Aus dem Grund bin ich wieder hier in Phoenix. Möge uns der Gott des Himmels helfen. Nachdem der Abend vorüber war, wurde unsere kleine Versammlung durch die Stadt hindurch bekannt, von Gemeinde zu Gemeinde und unter allen Denominationen des vollen Evangeliums. Schlussendlich führte es zu der Versammlung der Geschäftsleute dort drüben in Ramada. Ich vertraue darauf, dass wir hier eine Spur zurücklassen, die dazu führt, dass durch dieses kleine Licht, welches verbreitet wurde, viele Seelen zu Christus finden werden und viele kranke Menschen durch den Glauben geheilt werden. Wir beginnen es bereits zu sehen. Es zeigt Ergebnisse. Heute Abend vertraue ich darauf, dass etwas in dem Lied zum Ausdruck gebracht wird oder in dem Zeugnis oder durch das Lesen des Wortes, das dafür sorgt, dass du als eine andere Person zur Tür hinausgehst, als du hereingekommen bist. Falls heute Abend irgendjemand hier unter die Fürsorge oder unter den Schutz dieses Ortes kommen möchte. Mögen wir alle daran arbeiten. Bevor wir uns jetzt dem Wort nahen, möchten wir uns durch das Gebet dem Autor nahen. Lasst uns einfach einen Augenblick unsere Häupter beugen. Gibt es heute Abend unter den Leuten ein Anliegen? Hast du irgendetwas Spezielles, bei dem du den Herrn bitten möchtest, dir darin zu helfen, während wir unsere Häupter und Herzen vor Gott gebeugt haben? Erhebe einfach deine Hand, sprich aus der Tiefe deines Herzens heraus, Herr, du weißt, um was es geht. Dankeschön. Gott segne euch. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt in diesen für alles ausreichenden Namen des Herrn Jesus, indem ihr wissen, dass er dieses verheißen hat. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird es euch gewährt werden. Wir kommen als erstes, um zu bekennen, dass wir gefehlt haben. Wir haben falsch gehandelt. Es gibt niemanden unter uns, der gut ist, nicht einen. Wir kommen in dem Namen des Herrn Jesus, um unsere Sünden zu bekennen. Wir bitten um Vergebung. Du hast die Hände der Menschen gesehen, die heute Abend erhoben wurden. Du weißt, was hinter dieser Hand gestanden hat, was sie benötigen. Ich bringe mein Gebet zusammen mit den ihrigen dar, lege es auf deinen Altar und bitte um Gnade, damit du, Herr, uns Barmherzigkeit erweist und allen und jedem Anliegen antwortest. Wir wollen dir für diese Gemeinde danken, für ihre Pastoren, für alle Mitglieder, alle Diakone, die Verwalter und alle, die kommen. Herr, segne sie. Wir wissen, dass unsere Versammlungen und unser Zusammenkommen völlig vergebens wäre, wenn du uns nicht begegnest. Himmlischer Vater, deswegen beten wir darum, dass wir jetzt die Gewissheit bekommen, dass du mit uns bist. O Herr, fahre damit fort, den Abend hindurch bei uns zu sein. Hilf uns. Falls zufällig solche hier sind, die von der Straße hereingekommen sind oder von den Hecken und Nebenstraßen der Welt, die in ihrem Leben gleichgültig gegen dich gewesen sind, dann möge dieses der Abend sein, an dem sie dieses für alles ausreichende Wort zu Gott sagen werden, ja, und sich ausliefern und sich Jesus Christus übergeben. Herr, falls es Kranke unter uns gibt, dann bist du der große Arzt, der noch nie einen Fall aufgeben musste. Wir denken an die Zeit, in der wir leben, wo Krankheit und dunkle Finsternis die Erde bedeckt. Aber wir denken auch wieder daran, wie du dein Volk geführt hast. Moses brachte sie aus Ägypten heraus und brachte sie zu dem verheißenen Land. Der ganze Weg der Reise dauerte 40 Jahre. Als sie in das verheißene Land hineinkamen, gab es nicht eine schwache Person in ihrer Mitte. Wie viele Ärzte würden heute Abend gern das Rezept dafür anschauen wollen, das Moses hatte, welches alle diese Menschen 40 lange Jahre gesund erhielt? Und trotzdem hast du es nicht verborgen gehalten. Du hast es uns allen bekannt gemacht. Es steht hier in diesen Seiten geschrieben. Es ist so einfach. Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Herr, mögen wir, die Kranken und Bedürftigen, dieses heute Abend erkennen und sehen, dass es nicht eine Krankheit gibt, für die du nicht das Heilmittel hast, die doppelte Heilung. Segne das Lesen deines Wortes. Mögen unsere Herzen sich jetzt für das Wichtigste der Versammlung bereit machen. Vorher waren unsere Herzen von Freude erfüllt über die Evangeliumslieder, von den Zeugnissen und so weiter, und wir sind so dankbar dafür. Mögen wir jetzt dein Wort hören. Vater, rede zu uns und segne diese wenigen Notizen, die für den Abend vorbereitet wurden, denn wir bitten es in seinem Namen und zu seiner Ehre. Amen. Es gibt viele Leute, die in den Gottesdienst kommen und gerne aufschreiben, was ein Prediger zu sagen hat oder was er aus der Bibel liest. Wenn ihr dieses tun möchtet, dann möchte ich, dass ihr heute Abend mit mir die Stelle aus dem Matthäusevangelium aufschlagt, um ein wenig daraus zu lesen. Es ist das 15. Kapitel vom 21. bis zum 28. Vers. Ich möchte jetzt gern lesen. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegenden von Tyrus und Sidon, und siehe, ein kanaanäisches Weib, das von jenen Grenzen herkam, schrie zu ihm und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, denn es essen ja auch die Hündlein von den Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wenn ich ein Thema für den Text nennen will, dann möchte ich einen Augenblick oder nur ein paar Minuten lang über das Thema Beharrlichkeit sprechen. Ich dachte an diese Frau McPherson und die Gemeinde, die immer so tapfer für die göttliche Heilung eingestanden ist. Wir können das volle Evangelium nicht ohne die göttliche Heilung predigen, denn sie ist ein Teil des Evangeliums. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch ein kleiner Junge war, dass ich einen Artikel in einem der Magazine Life oder Look oder in irgendeinem dieser Magazine gelesen habe. Ich war noch ein junger Bursche. Ich las, wie sie über Frau McPherson berichteten, dass sie göttliche Heilung predigt. Sie behaupteten, dass sie dafür einen Trick verwenden würde. Sie behaupteten, dass sie bei einer Frau, die einen Kropf hatte, eine Nadel zwischen ihren Fingern verbarg und die Frau einen Ballon unter ihrem Kleid versteckt hätte. Dann hätte Frau McPherson der Frau die Hände aufgelegt und mit der Nadel in den Ballon gestoßen und dadurch wäre der Ballon geschrumpft. Ich war noch ein Sünder, aber ich hatte mehr Verstand, als so etwas zu glauben. Wenn die Nadel den Ballon treffen würde, dann wäre dieser geplatzt. Deshalb sagte ich mir, dass man dieser Frau zweifellos nur übel nachredet. Seitdem ich ein Arbeiter im Weinberg geworden bin, erkannte ich, was sie verkraften musste. Wenn man für die Wahrheit steht, dann wirst du immer vom Feind gehasst werden. Ich denke, dass dieses Wort Beharrlichkeit gemäß dem Lexikon von Webster Ausdauer bedeutet. Beharrlich zu sein bedeutet, ausdauernd zu sein, um ein Ziel zu erreichen. Jede Person auf der Erde oder die jemals auf der Erde gewesen ist, die jemals irgendetwas erreicht oder irgendeine Bedeutung gehabt hat, musste ausdauernd sein. Zuerst musst du dir sicher sein, worin du deinen Glauben verankert hast. Der Glauben ist keine Sache, die so leicht zu bekommen ist oder irgendeine Art von Hokuspokus, wenn wir den Ausdruck nehmen, den man auf der Straße hört. Der Glauben kann nur seinen richtigen Platz finden, wenn er auf etwas Unabänderliches gegründet ist. Wenn ich dir sagen würde, dass du hinausgehen und deine Hand an diesen Baum legen sollst und dann geheilt bist, dann würdest du dieses anzweifeln. Warum? Wir haben kein Beispiel dafür. Du hast nur mein Wort dafür. Wenn ich dir sagen würde, dass das Waschen in einem bestimmten Gewässer da draußen in dem Tal die Heilung bringen würde, dann würde es davon abhängen, wie viel Vertrauen du zu mir hast. Der Glauben kommt durch das Hören. Was hört man? Das Wort Gottes. Wenn dieses also das Wort Gottes ist und es ist es, dann können wir uns auf das verlassen, was es uns lehrt. Gott kann sich nicht ändern. Gott muss immer Gott bleiben. Sein Wort muss in diesem Zeitalter genauso wahr sein, wie es jemals in irgendeinem anderen Zeitalter gewesen ist. Wir sind endlich. Wir können dieses Jahr etwas sagen, das wir vielleicht schon morgen wieder ändern müssen. Es kommt daher, weil wir uns nicht sicher sind, weil wir begrenzt sind. Wir vermuten es einfach nur. Und vermuten bedeutet, dass wir ohne Autorität vorwärts gehen. Aber wenn Gott irgendetwas sagt, dann ist es vollkommen. Er muss es nicht ändern. Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern war stark und gab Gott den Lobpreis dafür, weil er wusste, dass er in der Lage war, es auszuführen oder einzuhalten oder dieses zu tun, was er verheißen hatte. Wenn Gott jemals auf den Schauplatz gerufen wird, damit eine Entscheidung getroffen wird, dann ist die erste Entscheidung, die Gott trifft, so, dass sie für immer so bleiben muss. Es kann sich nicht mehr ändern. Es kann nicht verändert werden, weil er unendlich ist. Wenn irgendetwas unendlich ist, dann hat es nie einen Anfang oder ein Ende gehabt. Deshalb kann er es nicht im nächsten Jahr zurücknehmen und sagen, ich war verkehrt. Wenn dieses dann seine Entscheidung gewesen ist, dann muss bei jedem Menschen, der dasselbe tut, dieselbe Entscheidung getroffen werden, die Gott auf der Grundlage des Glaubens von diesem einen Menschen traf, der es glaubte. Jedes Mal, wenn ein Mensch es glaubt, muss er dieselbe Sache entscheiden. Gott muss jedes Mal auf dieselbe Weise handeln, wie er beim ersten Mal gehandelt hat, denn sonst hätte er beim ersten Mal verkehrt gehandelt. Und wer kann Gott anklagen, verkehrt gehandelt zu haben? Gott muss immer bei seiner ersten Entscheidung bleiben. Wenn du glauben kannst, um irgendetwas erreichen zu können, musst du dir ein Ziel setzen und sagen, dieses glaube ich. Dann musst du dich selbst daran festklammern und weiter festhalten und dieses ansteuern. Du weißt, dass es da ist und es dort etwas gibt, sodass du das Ziel erreichen kannst. Es ist so, wie es über einen kleinen Jungen mit seinem Drachen erzählt wurde, der die Schnur dazu in seiner Hand hielt. Der Mann fragte, was hältst du dort fest, mein Junge? Er antwortete, meinen Drachen. Er sagte, ich sehe weiter nichts als nur eine Schnur. Er antwortete, aber am Ende davon ist ein Drachen. Der Mann sah hinauf und sagte, ich sehe keinen Drachen. Der kleine Junge antwortete, ich sehe ihn auch nicht. Er fragte, woher weißt du dann, dass du einen Drachen hast? Er antwortete, ich kann spüren, wie er an dem Ende zieht. In der Weise existiert auch der Glaube. Der Glauben ist die Substanz der Dinge, die man hofft, der Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Solange du deinen Glauben dort hineinsetzt und daran festhältst, kommst du auch zum Ziel. Egal, ob du es sehen kannst oder nicht, weißt du, dass es trotzdem da ist. Du ziehst daran und er zieht dich. Jeder Mensch, der jemals etwas getan hat, das einen Wert gehabt hat, hat sich ein Ziel gesetzt und ist dann beharrlich gewesen, ausdauernd, um dieses zu verwirklichen. Große Männer taten das. George Washington wurde der Gründer unseres Landes genannt. Er kam nach Valley Forge. Er hatte die ganze Nacht im Gebet verbracht. Durch den Schnee war er bis zu seinen Hüften durchnässt, weil er sich im Schnee niedergekniet hatte. Am nächsten Morgen durchquerte er den Delaware-Fluss, der voller Eis war. Wieso? Er war beharrlich. Er hatte die Antwort bekommen. Nichts wird ihn aufhalten können. Obwohl 3 oder 4 Gewehrkugeln durch seine Jacke hindurchschlugen, wurde er nicht verletzt. Er wollte etwas erreichen. Deswegen hatte er durchgebetet und war beharrlich. Nichts konnte ihn aufhalten. Könnt ihr euch Noah in seiner Zeit vorstellen, wie ausdauernd Noah gewesen ist? Er war nur ein Bauer. Sie lebten vielleicht in einer noch größeren Zeit der wissenschaftlichen Forschung, als wir sie heutzutage haben, weil sie zu jener Zeit die Pyramiden bauten. Falls irgendjemand von euch schon einmal die Möglichkeit gehabt hat, an der großen Pyramide gewesen zu sein und ihr die Sphinx und so weiter gesehen habt, nun, dann erstaunt es einen, dieses zu sehen. Wie haben sie wohl diese Felsblöcke dort hinaufgebracht? Beinahe einen Häuserblock hoch. Sie wogen tausende Tonnen. Wir könnten es heutzutage nicht mehr nachbauen. Wir verstehen es einfach nicht. Irgendetwas müssen sie gehabt haben. Sie besaßen einen Farbstoff. Und sie besaßen etwas, mit dem sie einen Körper einbalsamieren konnten, der diesen für tausende von Jahren fast natürlich aussehen lassen konnte. Wir besitzen solche Kunstfertigkeiten, Farben und so weiter nicht, die sie hatten. Es war ein großartiges Zeitalter der Wissenschaft. Aber eines Tages, während Noah vielleicht draußen auf dem Feld war und seine Ernte einbrachte, erschien ihm Gott und sagte ihm: Mache dich bereit, deine Familie zu retten und baue eine Arche. Es wird regnen. Wir alle wissen, dass es in der vorsintflutlichen Welt noch nie geregnet hatte. Und das jetzt stimmte nicht mit den wissenschaftlichen Denkern aus jener Zeit überein. Seine Botschaft stand dazu im Widerspruch. Zweifellos hätten diese klugen Wissenschaftler zu ihm kommen und sagen können: Jetzt hör mal her, Noah. Wir haben Instrumente, die wir auf den Mond schießen können. Wir können alle möglichen wissenschaftlichen Untersuchungen durchführen. Dort oben gibt es kein Wasser. Wie soll denn von dort oben irgendwelches Wasser herabkommen, wenn es dort oben gar kein Wasser gibt, das herunterkommen kann? Du machst dich lächerlich. Du tust etwas, das keinen Sinn macht. Dort oben gibt es kein Wasser. Aber Noah konnte sagen: Gott sagte, dass es regnen würde, und damit ist es erledigt. Gott hat es so gesagt. 120 Jahre lang beharrte er im Angesicht der wissenschaftlichen Welt in seiner Zeit darauf und nahm in Anspruch, dass seine Botschaft richtig ist, weil sie von Gott gekommen war. Er musste ein Ziel erreichen. Er hatte eine Botschaft, um die er sich kümmern musste, und darin war er ausdauernd. Noah hatte von Gott gehört und es war egal, was die übrige Welt dazu sagte. Das war alles, was für Noah wichtig war. Er hatte die Stimme gehört. Er war sich sicher, dass es Gott war, und er machte etwas fertig, was der Welt sehr dumm vorkam. Aber dennoch wusste Noah, dass Gott sein Wort halten würde. Sollte diese Zeit nicht auch eine Lektion für uns heute sein? So wie Jesus es sagte: Wie es war in den Tagen von Noah, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Es ist eine Botschaft, die der Welt dumm erscheint, sie verstehen es nicht, aber diejenigen, die den Kontakt zum Heiligen Geist haben, wissen, dass er zurückkehren wird. Ich kann mir die Menschen vorstellen, die den armen alten Noah bedauerten, weil er so viel Vergnügungen und so viel von der Welt und den Dingen, die es gibt, verpasste. Aber Noah war trotzdem beharrlich und hielt daran fest. Eines Tages sagte Gott zu Noah: In Ordnung, du hast jetzt deinen Teil getan. Geh jetzt in die Arche, du und deine Familie. Achtet darauf, dass die Vögel anfingen, hineinzufliegen und die Tiere paarweise begannen, hineinzugehen. Auch Noah und seine Familie gingen hinein. Es gibt immer Grenzgläubige, ich nenne sie so. Es sind Menschen, die zur Gemeinde gehen. Sie erfreuen sich an einer Botschaft, die vielleicht vom Chor ausgeht oder von den Sängern, vom Prediger oder von einem Zeugnis. Sie erfreuen sich daran, aber sich zu beteiligen oder ein Teil davon zu werden, das wollen sie einfach nicht. Sie hören gerne zu, aber sie wollen kein Teil davon werden. Sie wollen nicht mit ihnen identifiziert werden. Sie wollen für sich bleiben. Das ist schon immer so gewesen und zweifelsohne war es in jener Zeit so. Als die Tür der Arche dann geschlossen wurde, sagten viele von den Leuten dort: Oh, lasst uns hinaufgehen und dort stehen bleiben. Wenn es vielleicht tatsächlich so geschieht, dann hatte der alte Mann doch recht. Wir haben alle gedacht, dass der alte Mann ein wenig verrückt ist, aber ich habe ihm gerne zugehört, wenn er gepredigt hat und dort in der Tür stand. Und jetzt wissen wir, dass die Tür durch irgendetwas geschlossen wurde. Er war ein guter alter Mann. Wenn es nun tatsächlich geschehen würde, dass ein wenig Wasser von dort oben herabkommt, nun, dann würde er uns doch gewiss hereinlassen. Seht ihr, man kann nicht einfach darauf vertrauen, man möchte die Güte Gottes nicht überstrapazieren. Man möchte sicher sein, dass ihr einfach hereinkommt, solange ihr eine Gelegenheit dazu habt, hereinzukommen. Wisst ihr, manchmal stellt Gott sein Volk auch auf eine harte Probe, so wie das am ersten Tag schon als erstes geschah. Ich kann mir vorstellen, wie Noah am ersten Tag zu seiner Familie sagt: In Ordnung, wir werden jetzt die Treppe hinaufsteigen, die Himmel werden am Morgen dunkel werden. Nie zuvor war es dunkel geworden. So etwas haben wir nie zuvor gesehen. Der Regen wird fallen, Blitze werden durch den Himmel zucken, und am nächsten Morgen kam die Sonne hervor. Es gab keinerlei Anzeichen. Den ganzen Tag lang hielten Noah und seine Familie Ausschau. Alles lief so weiter, wie es bisher auch gewesen war. Ich stelle mir vor, wie die Grenzgläubigen sagten: Ach, der alte Bursche war einfach verkehrt. Sie gingen wieder in die Stadt zurück, aßen und tranken und waren fröhlich. Ich kann mir vorstellen, was für eine harte Probe es für den Mann und seine Familie gewesen sein muss. Aber er gab nicht auf, indem er an die Tür klopfte und rief: Leute, brecht die Tür auf! Ich hatte Unrecht. Warum? Er wusste, dass er die Wahrheit hatte, und er hielt daran fest. Wenn es heute nicht regnet, dann regnet es morgen. Das stimmt. In Ordnung. Dann kam der zweite Tag, und wir sehen, wie die Sonne aufging. Sie kam genauso hervor wie an jedem Tag. Es gab kein Anzeichen von Regen. Er hielt immer noch durch. Es dauerte 7 Tage. Noah saß einfach dort und sprach: Wenn es heute nicht regnet, dann regnet es morgen. Seht ihr, er war sich sicher. Er hatte Ausdauer. Er war beharrlich, weil er wusste, dass Gott es so gesagt hatte und es musste so sein. Als er schließlich am 7. Tag zum Fenster hinausschaute, verdunkelten sich die Himmel. Der Wind blies über die Hügel, die Bäume bogen sich, die Menschen schrien und wussten nicht, was sie tun sollten. Nach einer Weile fingen zum ersten Mal riesige, große Regentropfen an zu fallen und klatschten auf die Straßen. Die Kanäle füllten sich, alle Quellen brachen auf, das Wasser begann zu steigen. Die Menschen stiegen in ihre Boote und versanken. Die Winde waren stürmig, es stieg höher, höher und höher. Nach einer Weile fing es an, bis an das Schiff heranzureichen. Er beobachtete es vom Fenster aus. Die Menschen begannen schlussendlich zu schreien, und es gab keine Möglichkeit für ihn, sich hinauszustrecken und sie hereinzuholen. Er war weit oben in der obersten Etage. Sie hatten ihren Tag der Gnade verpasst. Es war keine Gnade mehr für sie übrig. Da war es zu spät für sie. Was muss das schlussendlich für ein Gefühl für Noah gewesen sein, als er sie auf der Straße beobachtete? Er sah, ob alle diese kleinen Boote von Gott konstruiert waren oder nicht. Seht ihr, die Menschen denken heutzutage dasselbe, dass sie ihre eigene Arche entwerfen und ihre eigene Errettung erschaffen können. Ihr könnt es nicht. Gott schuf die Errettung für uns und wir müssen sie annehmen. Eine Arche, die von Menschen entworfen wurde, wird nicht standhalten. Alles, was der Mensch erreichen kann, steht im Gegensatz zu dem Willen und dem Wort Gottes. Es wird nicht standhalten. Wie muss das gewesen sein, als Frau Noah, ihre Schwiegertöchter und ihre Söhne und so weiter sahen, wie dieses Wasser bis an die Arche herankam und die Arche immer noch ruhig stehen blieb? Aber nach einer Weile spürten sie, wie sich diese löste. Sie schwamm. Oh, Noah erkannte, dass alles dieses, was er zu erreichen versucht und was er getan hatte, sich auszahlte, diese seine Botschaft. Sie löste sich los. Er verließ den Erdboden. So ist es, wenn ein Mann dabei bleibt. Nicht so, dass er vorbeikommt und dem Pastor die Hände schüttelt und seinen Namen in ein Buch einschreibt, sondern so, dass er dabei bleibt, bis er fühlt, dass sich etwas in seinem Inneren löst. Und er beginnt durch Glauben hinaus zu segeln. Er weiß, dass seine Sünden vergeben sind und seine Seele in Christus verankert ist. Es gibt etwas, das ihn immer höher und höher emporhebt. Ausdauer, Beharrlichkeit. Hinterher war Moses sehr beharrlich. Nachdem er vorher mit seiner ganzen Bildung und seinem Training dort unten in Ägypten hingegangen war und einen Mann getötet hatte. Er hatte die verkehrte Sache getan, weil er darauf vertraute, was er durch seine Bildung und mit seiner eigenen Kraft erreichen konnte, hatte er es so versucht. Uns wird gesagt, dass er ein Mann des Militärs war. Wir stellen fest, dass er mit dem, worin er trainiert worden war, versagte. Als das versagte, zeigte er keine Ausdauer mehr. Er lief in die Wildnis hinaus und blieb dort 40 Jahre. Aber eines Tages begegnete er Gott in einem brennenden Busch. Er zog seine Schuhe aus und sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah, wie sich ein ausgetrockneter Stock in eine Schlange verwandelte und sich wieder in einen Stock zurückverwandelte. Er sah, wie eine aussätzige Hand durch die Kraft Gottes geheilt wurde. Er hörte, wie die Stimme Gottes zu ihm redete. Da konnte ihn nichts mehr aufhalten. Ich habe ihn oft beschrieben, und ich hoffe, dass es nicht frevlerisch klingt. Er war ein alter Mann, er war 80 Jahre alt. Seine Frau saß rittlings auf einem Maulesel und hatte einen Jungen auf ihrem Schoß. Am nächsten Tag, der Bart hing an ihm herab. Er hatte den Stock in seiner Hand und blickte mit seinen Augen zum Himmel empor, und der weiße Bart wehte im Wind. Jemand fragte, »Moses, wohin gehst du?« »Ich gehe nach Ägypten, um es zu erobern.« Es war eine Ein-Mann-Invasion. Es sah lächerlich aus. Aber die Wege Gottes sind für den menschlichen Verstand lächerlich. Aber sie sind kostbar für diejenigen, die darin ihren Halt gefunden haben. Sie wissen, wovon sie sprechen. Sie drängen vorwärts. Oh, was für eine Sache muss das doch gewesen sein. Noah oder vielmehr Moses zog nach Ägypten hinab, zu einem Land, welches die Welt in Angst versetzt hatte, so wie es heutzutage bei Russland der Fall ist. Eine Ein-Mann-Invasion von einem alten Mann, der 80 Jahre alt war. Seine Frau saß auf einem Maulesel und er hatte einen krummen Stock in seiner Hand. Er ging hinab, um es zu erobern. Die merkwürdige Sache für die Welt dabei war, dass er es schaffte. Er eroberte es. Gott braucht nur einen einzigen Mann, irgendwo eine Person, die mit ihm verbunden ist. Jemand, der weiß, wo er steht und der ausdauernd ist. Dann kümmern sie sich überhaupt nicht um Verfolgungen oder Schwierigkeiten. Er ging hinab, um zu erobern, und er tat es. Es sah so lächerlich aus. Damals stand dort ein Mann, der 4,5 Meter oder mehr groß war. Ich glaube, seine Finger waren 36 Zentimeter lang. Er hatte einen Speer in der Hand, der so groß wie ein Weberbaum war. Das war vielleicht die Hälfte von hier bis zu der Tür dort. Er stand dort und forderte Israel heraus. Auf der anderen Seite stand Saul, der seine Armee an Kopf und Schultern überragte, ein trainierter Mann. Sie alle waren rau und gut ausgebildet. Das stimmt. Der Teufel wollte ihnen einen Vorschlag machen. Wenn der Teufel denkt, dass er die beste Position innehat, dann tut er es auf diese Weise. Kommt her, lasst uns kein großes Blutvergießen machen. Nur zwei von uns. Wenn ich euren Mann schlage, dann werdet ihr uns dienen. Wenn er mich tötet, dann wird es nur einer von uns sein, der stirbt, anstatt unserer Armeen. Was für einen Vorschlag er doch unterbreiten kann. Jeder Einzelne war zu Tode erschrocken. Und es sah lächerlich aus, einen kleinen Jungen mit hängenden Schultern zu sehen, der so daherkam, mit einem kleinen Schafsfell um sich herum gewickelt und mit einer Schleuder, die an seiner Seite befestigt war. Er hatte ein paar Rosinenkuchen in seiner Hand, um seine Brüder zu versorgen. Und einmal stieß dieser Teufel seine Drohung in Gegenwart eines Mannes Gottes aus und forderte ihn dadurch heraus. Warum? Er wusste, wer Gott ist. Er sprach, wollt ihr mir etwas sagen, dass ihr die Armeen des lebendigen Gottes von diesem unbeschnittenen Philister verspotten lasst? Die Armeen des lebendigen Gottes? Ich werde hingehen und mit ihm kämpfen. Oh, du meine Güte! Warum? Er war beharrlich. Seine Brüder sagten, ach, wir wissen, dass du frech bist. Kehre nach Hause zurück zu diesen Schafen, die du für deinen Vater hüten sollst. Du bist doch nur hergekommen, um den Kampf sehen zu können. Ihr könnt es einem Mann Gottes nicht ausreden, wenn etwas mit ihm geschehen ist. Deshalb geht er zu Saul. Ich kann mir vorstellen, dass Saul sich am Kopf kratzte und herabschaute. Er sagte, Junge, ich bewundere deinen Mut, aber dieser Mann ist ein Soldat. Dieser Mann ist seit Jugend an ein Kämpfer. Du bist noch ein Junge und weißt nichts über eine Schleuder oder über einen Speer oder wie man kämpft. Oh, passt auf, wie er jetzt etwas erzählt. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Eines Tages kam ein Bär und nahm sich ein Lamm von denen meines Vaters. Ich ging ihm nach und erschlug ihn. Dann kam ein Löwe und nahm sich eines und trug es hinaus. Ich ging auch ihm nach und erschlug ihn. Der Gott, der mir den Sieg über den Bären und über den Löwen gab, wird mir doch noch viel eher den Sieg über diesen unbeschnittenen Philister geben, der die Armeen des lebendigen Gottes verspottet. Saul erwiderte, aber du bist doch noch ein Kind. Du hast nichts weiter an als nur ein kleines Schafsfell. Warte, ich gebe dir meine Waffenrüstung zum Anziehen. So nahm er ihn mit und zog ihm seine Waffenrüstung an. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Bibel sagt, dass er rötlich war, ein kleiner, schmächtiger, vielleicht 45 Kilogramm wiegender Junge, der eine große Waffenrüstung von einem Mann anzieht, der vielleicht 2,10 Meter groß war. Er wurde ganz zusammengedrückt. Könnt ihr euch das vorstellen? David sah sich um. Die Schulterstücke waren viel zu weit draußen. Seine Brustplatte sah wie ein Rock an ihm aus, der so weit hinabhing. Er stellte fest, dass die kirchliche Weste nicht zu einem Mann Gottes passte. Er sprach, nehmt mir das Ding ab. Ich kenne mich nicht damit aus. Lasst mich anstatt dessen mit dem gehen, von dem ich weiß, dass es richtig ist. Da habt ihr es. Er ging in der Kraft des Geistes vorwärts. Ich glaube, es war Hudson Taylor, der sich einmal mit einem chinesischen Missionar unterhielt. Dieser junge Chinese sagte, Herr Taylor, ich habe meine Berufung für Christus verspürt. Soll ich jetzt hingehen und studieren, um meinen akademischen Titel zu bekommen und dann meinen Doktor der Philosophie und alles, was ich haben muss, meine Doktortitel? Herr Taylor antwortete, gehe jetzt, mein Junge, gehe jetzt los. Warte nicht, bis die Zeit kommt, denn sonst wirst du zu viel Zeit deines Lebens verschwenden. Ich denke, das stimmt. Ich stimme mit Herrn Taylor überein. Gehe jetzt. Ich versuche jetzt nicht, meine Ungelehrtheit zu rechtfertigen, indem ich behaupte, dass wir keine Bildung benötigen. Diese mag ihren Platz haben, aber Bildung ohne die Errettung hat keinen Anker. Sie besteht nur aus Segeln und besitzt keinen Anker. Ziehe los, sobald die Kerze entzündet wurde. Warte nicht, bis sie zur Hälfte abgebrannt ist. Ziehe los, sobald du sie anzündest. Wenn du nur weißt, wie sie entzündet wurde, dann erzähle anderen, wie sie entzündet wurde, und vielleicht werden sie dann auch ihre entzünden können. Seht ihr? Eine leere Stelle auf dem Tonband. Ziehe los, sobald die Kerze entzündet wurde, und erzähle jedem, wie du deine Kerze entzündet hast. Und vielleicht werden sie dann durch dich angezündet. Versteht ihr? Passt auf. Gewiss hatte David deshalb Ausdauer, weil er etwas wusste. Simson traf eines Tages auf dem Feld mit 1000 Philistern zusammen, die um ihn herum waren. Er sah sich überall um. Er war kein ausgebildeter Mann, der wusste, wie man kämpft. Aber als er herumschaute, fühlte er diesen Bund, diese Locken, die auf seinen Schultern herabhingen. Das war alles, was er spüren musste. Er nahm die erstbeste Sache in die Hand. Es war der Kieferknochen eines Maultiers, und so erschlug er damit 1000 Philister. Warum? Er beharrte darauf, weil er wusste, dass Gott einen Bund mit ihm geschlossen hatte, der diese 7 Locken betraf. Solange diese an ihrem Platz blieben, konnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. O Bruder, Schwester, wie standhaft sollte die Gemeinde des lebendigen Gottes heute Abend dastehen? Solange wir den Bund des Heiligen Geistes spüren können, das Blut von Jesus Christus, welches uns von allen Sünden reinigt, sollten wir niemals zulassen, dass uns etwas auf unserem Weg behindert. Ausdauer, gewiss. Johannes war der große Prophet, von dem gesagt wurde, dass er aufstehen wird. Er lebte in der Wüste und Gott sagte ihm, worum es ging. Sie hielten nach einem Messias-Ausschau. Natürlich war es 400 Jahre her, seit sie einen Propheten gehabt hatten. Aber Gott sagte ihm etwas in der Wüste. Er sprach, nun, wenn du ihn ankündigen wirst, werden sie versuchen, dir zu sagen, dass Dr. So-und-so derjenige sein soll, welcher der Messias ist. Sie werden sagen, dass er die beste Person in ihrer Versammlung ist. Sie werden behaupten, dass der Enkelsohn des Hohepriesters hier oben der Mann ist, der es sein sollte und so weiter. Aber schau, Johannes, dieses ist eine richtig schwierige Aufgabe. Du musst dir sicher sein. Und deshalb gebe ich dir ein Zeichen. Auf welchen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, das wird derjenige sein, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Johannes stand dort und beobachtete die Versammlungen, die immer wieder herzukamen. Alle möglichen Leute kamen, dieser, jener und wieder andere. Aber ihn konnte er nicht erkennen. Eines Tages stand er dort und debattierte mit dem Priester. Dieser sagte, »Willst du mir etwas sagen, dass die Zeit kommen wird, in der das tägliche Opfer abgeschafft wird?« Er erwiderte, »Es wird ein Mann kommen.« Er hielt Ausschau. Das war es. Er rief, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er wusste es, weil Gott es ihm gesagt hatte, auf welchen du den Geist herabkommen siehst. Er erkannte es. Er blieb standhaft. Zurück zu dieser kleinen Frau. Wir haben so viele Sachen, die wir über die verschiedenen Leute sagen könnten, die ausdauernd und beharrlich waren und daran festhielten, um etwas zu erreichen. Ich habe einen kleinen Slogan, den ich ziemlich oft sage. Es mag euch gut tun, ihn mitzunehmen. Ein Gewinner gibt niemals auf und einer, der aufgibt, gewinnt niemals. Denkt einfach darüber nach. Ein Gewinner gibt niemals auf und einer, der aufgibt, kann nicht gewinnen. Du musst weitermachen. Und bevor du überhaupt beginnst, musst du dir todsicher sein, dass du richtig stehst. Dann beharre darauf und lass dich durch nichts abbringen. Gehe vorwärts. Ich hatte schon ein wenig Erfahrung damit und ihr wisst das. Ich weiß diese eine Sache. Wenn du dir todsicher bist, dass du in dem Willen Gottes stehst, wenn du dir todsicher bist, dass du deinen Mittelpunkt in Golgatha gefunden hast, dann wird dich nichts mehr abbringen können. Du bist dort angekommen. Diese kleine Frau war eine syrophönizische Griechin. Sie hatte gehört, was für einen guten Ruf Jesus hatte. Woher kommt der Glauben? Durch das Hören des Wortes. Sie hatte von ihm gehört. Wisst ihr, sie hatte vielleicht viele Dinge, die ein Hindernis für sie gewesen wären, weil sie eine Griechin war. Aber der Glaube kommt durch das Hören. Wir wissen das. Sie hatte viele Dinge, die sie hinderten. Aber der Glaube findet eine Quelle, von der andere nichts wissen. Der Glauben findet diese Quelle, die niemand erklären kann. Aber es ist etwas, das du kennst. Andere können es nicht sehen, aber Glauben sieht sie. Der Glauben sieht dieses, was das natürliche Auge nicht sehen kann. Aber das innere Auge sieht diese Sache. Sie brauchte Jesus. Sie hatte eine Not. Das Erste, was du tun musst, wenn du Christus finden willst, ist, dass du wissen musst, dass du ihn brauchst. Wenn du denkst, dass du ihn nicht brauchst, dann wirst du ihn nie finden, weil du ihn nicht gewissenhaft suchst. Habt ihr die Schriftstelle beachtet, in der es heißt, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan? Tatsächlich geht es nicht nur um das Klopfen und das dann geöffnet wird. Es geht nicht darum, dass man einfach nur sagt, nun, ich bin losmarschiert, Herr. Hier bin ich. Willst du mich? Nein, darum geht es nicht. Wer sucht, wer anklopft. Es ist eine Fortsetzung. Es muss mit allen anderen Schriftstellen übereinstimmen. Es ist so wie bei dem ungerechten Richter und der Witwe. Sie klopfte fortwährend an seiner Tür. Sie war beharrlich. Wenn er sie heute abweisen würde, dann würde er morgen wieder mit ihr zu tun haben. Genauso möchtest du Gott bei dir haben. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag, die ganze Zeit über möchtest du unter seinem Schutz sein. Suche beständig weiter, bitte weiter und klopfe weiterhin. Klopfe nicht nur ab und zu an und werde dann müde und gehe wieder weg. Bleibe einfach beständig dort stehen und sprich, Herr, hier bin ich und ich werde nicht mehr weggehen. Ich bin jetzt in deiner Hand. Ich werde direkt hier stehen bleiben. Wirst du müde, mir zuzuhören? Es macht mir viel Freude zu klopfen, denn ich weiß, dass du kommst. Amen. Dann geschieht etwas. Er muss sich um deine Angelegenheit kümmern und deshalb kommt er und antwortet dir. Nun, so handelt der Glauben. Sein Wort ist ein Schwert. Die Bibel sagt im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 folgendes. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es gibt nur eine Sache, die dieses Schwert halten kann. Das ist die Hand des Glaubens. Die Hand des Glaubens ist die einzige Sache, die dieses Schwert des Glaubens, das Schwert des Wortes, führen kann. Du magst einen schwachen Arm besitzen, nur so stark, dass du es zur Rechtfertigung aufheben kannst, weil du so schwach bist. Vielleicht ist das alles, womit du dich durchschlagen kannst. Aber dieses Schwert des Wortes wird jede Verheißung freischlagen, die Gott darin gemacht hat, wenn sie einen guten, starken Arm des Glaubens haben, der es hält. Ich glaube Gott für meine Heilung. Ich glaube Gott für meine Taufe. Gott machte die Verheißung und der Glauben hält dieses Schwert. Und es wird sie aus dem Felsen im Jenseits herausschlagen. Jede Verheißung Gottes kann durch das Wort Gottes freigeschnitten werden, denn es ist ein Schwert. Sie hatte viele Hindernisse, aber ihr Glauben hatte keine. Du magst viele Hindernisse besitzen. Jede Person, die anfängt, Christus begegnen zu wollen, wird feststellen, dass man viele Hindernisse bekommt, aber dein Glauben hat keine. Der Glauben hat keine Hindernisse. Der Glauben hat Haare auf der Brust und hat große, starke Muskeln. Die Zweifel erheben sich und behaupten, weißt du, es ist unvernünftig. Der Glauben spannt seine Muskeln an, streckt seine Brust heraus und spricht, halt den Mund. Sei still. Der Zweifel springt in eine Ecke und setzt sich auf den Hocker. Richtig. Der Glauben hat Muskeln und er meint das, was er sagt. Das ist es, was wir heute Abend brauchen. Das ist es, was die Foursquare-Gemeinde benötigt. Das ist es, was die Pfingstgemeinde braucht. Das ist es, was die ganze Welt braucht. Das ist es, was ich brauche. Das ist es, was du brauchst. Wir sollten uns schämen, das zugeben zu müssen, aber wir brauchen einen Glauben, der an dem Wort Gottes festhält und sagt, dass es wahr ist. Begegne dem Teufel und sprich, so spricht der Herr. Neulich las ich etwas, ein Mann erzählte, dass der Teufel zu ihm kam. Er erzählte, dass er nur ein kleiner, winziger alter Teufel war, welcher sagte, Buh, ich sprang zurück. Der Teufel sagte wieder, Buh, ich sprang wieder zurück. Jedes Mal, wenn er rief, Buh, sprang ich zurück und er wurde größer und ich wurde kleiner. Er rief andauernd, Buh, ich wurde jedes Mal kleiner, als ich zurücksprang und er wurde größer. Nach einer Weile erkannte ich, dass ich mit ihm kämpfen musste. Ich sah mich um und dachte, was soll ich nur tun? Ich fand das Wort Gottes und rollte es in meiner Hand zusammen. Der Teufel rief, Buh. Ich rief zurück, Buh. Als ich Buh zurückrief und jedes Mal, wenn ich Buh zurückrief, wurde er kleiner und ich größer. Das ist es. Früher oder später musst du mit ihm kämpfen. Wisst ihr, die Menschen glauben nicht, dass es einen Teufel gibt. Ich laufe ihm ständig über den Weg. Oh ja, jeden Tag treffe ich auf ihn. Jedem anderen Gläubigen geht es genauso. Ja, früher oder später musst du mit ihm kämpfen. Also ist es besser, wenn du es jetzt gleich tust. Es gibt nur eine einzige Sache, vor der er Angst hat, und das ist das Blut und dieses Wort. Der Glauben hält es. Er ist stark und marschiert vorwärts. Wie ich schon erwähnt habe, stellen wir fest, dass diese kleine griechische Frau viele Hindernisse hatte. Aber ihr Glauben besaß überhaupt keine. Der Glauben kennt überhaupt keine Hindernisse. Sie mögen zu ihr gesagt haben, weißt du nicht mehr, dass du eine Griechin bist? Du bist eine Griechin. Weißt du, du gehörst nicht zu seiner Denomination. Gehe nicht zu dieser Gruppe dort hinab. Das war eines der Hindernisse, versteht ihr? Aber wenn du Glauben besitzt, dann gehst du trotzdem. Das macht nichts aus, in welcher Denomination er sich befindet. Hauptsache, er ist dort. Sie hatte eine Not. Sie hatte eine Tochter, die an Epilepsie im Sterben lag. Sie musste zu ihm gelangen, weil die Ärzte nichts mehr für sie tun konnten. Sie könnten es auch heute nicht. Deshalb musste sie zu Jesus gelangen. Sie hatte gehört, dass er diese Art von Krankheitsfällen geheilt hatte. Sie sagten, ach, mit seiner Erweckung wird er niemals zu deinen Denominationen kommen. Das hat sie nicht aufgehalten. Diese unbedeutende Frau besaß Glauben. Sie war beharrlich. Sie ging einfach an dieser Gruppe vorbei. Ihr Glauben zog sie davon weg. Oh, wenn sie dieses doch nur heutzutage schaffen könnten. Jemand sagt, heute Abend gibt es dort unten eine Versammlung in der Foursquare-Gemeinde. Oh, sie gehört nicht zu unserer Denomination. Haltet euch lieber von dort unten fern. Dränge einfach weiter vorwärts. Dein Glaube bringt dich weiter. Seht ihr, der Glauben kennt kein Hindernis. Er geht trotzdem weiter. Nichts kann ihn aufhalten. Es ist so, wie ich es bereits gesagt habe. Er ist muskulös. Er hat starke Muskeln. Er hat das Wort erteilt bekommen. Alle anderen fürchten sich davor. Jawohl. Sie rennen davor weg, als wenn es die Pocken wären. Sie entfernen sich sofort. Sie haben nichts damit zu schaffen. Das geschieht, wenn sich ein großer Glaube erhebt und sagt, jetzt weiß ich, wem ich glaube. Ich bin überzeugt. Darum geht es. Vielleicht kam dort noch eine andere Gruppe vorbei und behauptete, die Zeiten von Wundern sind vorbei. So eine Sache gibt es nicht. Diese Juden dort unten sind nur eine Gruppe von heiligen Rollern. Wir sind Griechen. Wir sind klug. Wir sind eine intelligente Gruppe von Menschen. Wir schenken der Welt die Kunst, die Musik und die Religion. So eine Sache gibt es nicht. Aber sie blieb beharrlich. Für sie waren die Zeiten der Wunder nicht vorbei, weil ihr dort unten erzählt wurde, dass es nicht so ist. Jesus hatte das, wonach sie Ausschau hielt. Und sie war davon überzeugt, zu ihm zu gelangen. Sie ging dennoch dahin, egal ob ihre Denomination dafür war oder nicht. Sie würde schon dahin kommen. Sie war beharrlich, immer noch ausdauernd. Für die anderen mögen die Zeiten der Wunder vorbei sein, aber für sie waren diese nicht vorbei. So steht es mit jedem Gläubigen. Diese Leute behaupten, dass die Zeiten der Wunder... Ein Mann erzählte mir einmal etwas und sagte, mich kümmert es nicht, was du sagen willst, Herr Brenham. Ich glaube nicht an so eine Sache wie göttliche Heilung. Ich erwiderte, natürlich nicht, soweit es dich betrifft. Es galt nicht für die Ungläubigen. Es ist nur für diejenigen, die glauben. Das stimmt. Es wurde nicht für die Ungläubigen gegeben. Es wurde für die Gläubigen gegeben. Du kannst dich nicht daran erfreuen, weil du nichts darüber weißt. Er wollte mir beibringen, dass es so eine Sache wie den Heiligen Geist nicht gibt. Ich sagte, dafür kommst du schon 33 Jahre zu spät. Ich weiß es besser. Ich habe es bereits empfangen. Ach, Unsinn. Ich sagte, für dich mag es so sein, aber nicht für mich. Für mich ist es eine Wirklichkeit. Es bedeutet Leben, etwas, auf das man sich verlassen kann. Er kam zu spät, um mir so etwas erzählen zu können. Sie sind zu spät gekommen, um uns etwas über göttliche Heilung erzählen zu können. Wir sind bereits geheilt worden. Wir sind bereits mit dem Heiligen Geist gefüllt worden. Wir haben bereits Entrückungsgnade empfangen. Amen. Es ist zu spät für irgendetwas von diesen Sachen. Sie können genauso gut ihren Mund halten. Wir haben es bereits empfangen. Unser Glaube kann sagen, bleib ruhig. Ich weiß, wovon ich spreche. Gut, wie steht es mit den Ärzten? Mich kümmert es nicht, was Dr. So-und-so zu sagen hat. Die Bibel hat es gesagt und ich habe den Glauben für dieses Buch, das ich in meiner Hand halte. Mein Glaube hält überall daran fest. Jesus kommt. Ich glaube, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe, weil ich ihn in meinem Leben sehe. Amen. Das ist in Übereinstimmung mit dem Wort. Es ist eine sichtbar gemachte Offenbarung, eine vollkommene Bestätigung, dass die Bibel richtig ist und Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Lass sie doch darüber lachen. Sie können so viel lachen, wie sie wollen. Wir sind genauso beharrlich, wie sie es damals waren, so wie Noah es war, wie Mose es war und auch alle anderen, als die Nachahmer sich erhoben. Jannes und Jambres warfen ihren Stab hin und er verwandelte sich in eine Schlange. Dort standen diese Männer und sie waren so aufrichtig, wie sie nur sein konnten und taten genau das, was Gott ihnen gesagt hatte. Und da trat eine Gruppe von Nachahmern auf, die auch ihre Stäbe hinwarfen. Die einzige Sache, die sie da noch tun konnten, war, einfach stille zu bleiben und die Herrlichkeit Gottes zu erwarten. Amen. Gott wird dazu stehen. Wenn er dich geschickt hat und du dir dessen sicher bist, dann wirst du das Werk ausführen, zu welchem Gott dich vorherbestimmt hat. Du wirst dort stehen und Gott wird jeden fleischlichen Nachahmer von dir entfernen. Richtig, bleibe dort stehen. Du kannst beharrlich bleiben, weil du weißt, wem du geglaubt hast und was richtig ist. Überprüfe deine Offenbarung mit dem Wort. Wenn sie im Gegensatz zum Wort steht, dann vergesse sie. Wenn sie mit dem Wort übereinstimmt, dann ist Gott verpflichtet, daran gebunden, sein Wort einzuhalten. Wisst ihr, es mag sein, dass dort unten an der Ecke eine Gruppe Damen stand, die sagten, hier kommt sie. Sie hat dieses Kind, das an Epilepsie leidet, und der Doktor so-und-so hat gesagt, dass es kein Heilmittel für Epilepsie gibt. Und hier kommt sie und geht zu dieser gebrandmarkten Denomination da unten, damit dieser fanatische Prophet dort vorbeikommt und dieses Kind heilt. Deshalb entschlossen sie sich zu sagen, wir sollten Susi aufhalten. Ich hoffe, dass es hier keine Susi gibt. Aber wir sollten Susi aufhalten und ihr Bescheid sagen, weil sie eine gute Frau gewesen ist. Es gibt nichts gegen ihr Leben einzuwenden, aber wir sollten sie aufhalten. Das ist die einzige Sache, die mir einfällt, was wir tun können. Sie ist an allen anderen vorbeigegangen, aber diese Grenze wird sie nicht überschreiten. Weißt du was, Susi? Dein Ehemann wird dich verlassen, denn er ist ein Verwalter oder ein Diakon im Ausschuss. So sicher wie die Welt existiert, wird er dich verlassen, wenn du da hinabgehst. Sie blieb immer noch beharrlich. Sie ging direkt weiter. Seht ihr, der Glauben kennt kein Hindernis. Er muss dorthin kommen. Dann kam sie an einer anderen Gruppe vorbei, die sagten, weißt du was, wenn du niedergeschlagen zurückkehrst und herausgefunden hast, dass nichts dahinter ist, dann wird dich jeder in der Nachbarschaft auslachen. Das hat nicht einmal bei ihr bewirkt, dass ihre Ohren erröteten. Sie blieb beharrlich. Sie ging einfach weiter. Ich mag das. Ich mag diese Beharrlichkeit. Dann stand dort einer der Diakone und sagte, weißt du, was sie tun werden, wenn du dort hinabgehst? Sie werden dich aus deiner Gemeinde ausschließen, weil du dich diesem heiligen Roller oder diesen Leuten angeschlossen hast. Entschuldigt bitte, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Du verbindest dich mit ihnen. Du wirst aus deiner Gemeinde ausgeschlossen werden. Sie blieb immer noch beharrlich. Der Glauben kennt keine Niederlage. Sie musste eine Sache erreichen und das war, zu Jesus zu gelangen. Sie hatte eine Not und er war der Einzige, der dieser Not abhelfen konnte. Bruder, Schwester, ich sage heute Abend Folgendes. Ich bin 53 Jahre alt. Ich diene ihm, seitdem ich etwa 20 Jahre alt war. Er hat für alles gesorgt, was ich nötig hatte. Und wenn es zu der Stunde meines Todes kommt, dann bin ich gewiss, dass das, was ich genau dann benötige, die zwei Schwingen, um über den Fluss zu kommen, da sind, dass er dann da sein wird. Mache dir keine Sorgen. Ich weiß, dass er dort sein wird. Ich werde einfach das alte Schwert in die Scheide zurückstecken, den Helm abnehmen und ihn am Fluss ablegen. Wenn ich die Wellen höre, werde ich ausrufen, schicke das Rettungsboot her. Ich komme heute Morgen nach Hause. Es wird dort sein. Jawohl. Der Morgenstern wird herabkommen und den Weg erleuchten. Wir werden den Fluss überqueren. Jawohl. Amen. Sie war beharrlich. Sie wollte etwas erreichen. Sie wusste, dass sie beharrlich sein musste, um zu Jesus kommen zu können, und deshalb musste sie alles andere außer Acht lassen. Schlussendlich kam sie dort an. Schließlich war sie angekommen. Jetzt war alles gut. Aber dann kam ein neues Hindernis. Genau der Mann, von dem sie bezeugte, dass sie ihm vertraut, der Mann, zu dem sie hinzukommen versuchte, Jesus, sagte, »Ich bin nicht für dein Volk geschickt worden. O du meine Güte, würde dieses nicht bewirken, dass wir Pfingstler explodieren? Oh, ich bin nicht für dein Volk geschickt worden. Oh, das war ein Schock. Aber wisst ihr was? Der Glaube kennt keinen Schock. Und dann kehrte er auch noch den Rücken zu. Nach allen diesen Dingen, durch welche sie durchgehen musste, hatte sie ihren Glauben behalten. Sie wusste, dass Jesus ihr dieses Verlangen schenken konnte. Sie überwand jedes einzelne dieser Hindernisse. Als sie dann zu ihm kam, wies er sie ganz entschieden ab. »Ich bin nicht für dein Volk gesandt worden.« Ich kann mir vorstellen, wie sie dort steht und wie ihre Augen glänzen. Sie stand direkt vor ihm. Das war alles, was sie wollte. Und er sagte, »Außerdem ist dein Volk nichts weiter als nur ein Haufen Hunde.« »Oh, du meine Güte! Was wäre, wenn er dieses zu dir sagen würde?« »Du würdest antworten, ich werde meine Mitgliedschaft in dieser Foursquare-Gemeinde kündigen und irgendwo anders hingehen. Ich werde nie mehr dahin zurückkehren. Ich werde nie mehr dahin zurückkehren. Ich werde sie lieber bei dem so und so beantragen. Oh ja, jawohl. Aber sie hielt immer noch stand. Oh, seht ihr? Der Glauben kennt keine Niederlage. Und es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Und das, obwohl Jesus, genau der, zu dem sie gekommen war, ihr sagte, ich bin nicht zu deinem Volk gesandt worden, und dass sie nichts weiter wären als nur ein Haufen Hunde. Oh, aber wie reagierte sie? Sie hatte durch echten Glauben einen Halt bekommen. Der Glauben kennt keine Niederlage. Mich kümmert es nicht, von wo sie herkommt. Er kennt keine Niederlage. Sie hatte Glauben. Sie hielt immer noch fest. Oh, ich mag dieses. Sie war keine Treibhauspflanze, so eine Kreuzung wie einige, die es heutzutage gibt. Wisst ihr, diese gekreuzten Religionen, die wir heutzutage haben, sind zu nichts Nütze. Heute ist alles gekreuzt, Kreuzungen. Sie haben sogar gekreuzte Gemeinden und gekreuzte Christen, die durch ein Händeschütteln dazugekommen sind. Oh, sie können sich besser kleiden, vielleicht ein besseres Englisch sprechen und so weiter, aber sie haben kein Leben in sich. Nimm eine schöne, große Getreideähre und sie ist vielleicht zweimal so schön wie die andere, aber pflanze sie ein und sie stirbt. Sie hat kein Leben in sich. Das stimmt. Wir wollen nichts Gekreuztes. Wir wollen die echte Sache. Wenn du sie noch nicht hast, dann bleibe so lange dort, bis sie kommt. Warum soll man einen Ersatz nehmen, wenn die pfingstlichen Himmel voll sind vom Echten? Versteht ihr? Nichts Gekreuztes, denn es wird nicht standhalten. Eine gekreuzte Pflanze musst du immer besprühen, um die Schädlinge von ihr fernzuhalten. So verhält es sich auch mit einigen dieser gekreuzten Christen. Du musst sie bemuttern, sie streicheln und ihnen versprechen, dass sie ein Diakon oder etwas anderes werden, um einige der weltlichen Schädlinge, die durch den Unglauben kommen, von ihnen fernzuhalten. Denn sonst würden sie die Gemeinde verlassen. Ihr könnt sie sowieso hinauswerfen. Das ist richtig, sie waren nie wirklich dabei. Du kannst dich nicht einer Gemeinde anschließen. Du magst dich einem Verein anschließen. Du kannst dich einem Methodistenverein anschließen, einem Baptistenverein oder einem Pfingstverein. Aber wenn du jemals zu Christus kommst, dann wirst du in die Gemeinde hineingeboren. Das stimmt. Das ist der geheimnisvolle Leib von Christus. Die anderen sind Vereine. Das ist richtig. Es ist schon in Ordnung. Ich habe nichts gegen sie. Aber in die Gemeinde des lebendigen Gottes wirst du durch den Geist Gottes hineingeboren. Hier kannst du dich überhaupt nicht anschließen. Wenn du dort hineingeboren wirst, dann hast du eine Geburt erlebt. Du bist dann keine Kreuzung mehr, keiner, der sich mit einem Händeschütteln anschließt oder einem Tramper. Oha, wisst ihr, ein Tramper lässt sich immer mitnehmen. So macht man das. Nun, ich gebe zu, aber Doktor so und so... Nein, nein, das ist alles. Das ist so. Das stimmt ganz genau. Sie war beharrlich. Sie war keine Kreuzung. Sie brauchte man nicht andauernd mit Parfüm zu besprühen, um sie angenehm zu machen. Sie hatte ihren Stand. Bei einem Teil unserer Ernte haben wir heutzutage viel zu viele Kreuzungen. Ich glaube, David Duplessis hat es einmal gesagt, dass Gott keine Enkelkinder hat. Das ist das Problem bei unserer Pfingstbewegung. Wir haben zu viele pfingstliche Enkelkinder. Sie kamen dazu, weil unsere Väter und Mütter Pfingstler gewesen sind. Wir haben sie im Stubenwagen hereingebracht und sie sind ohne das Erlebnis aufgewachsen. Und sie behaupten einfach, dass sie auch Pfingstler sind. Auf keinen Fall. Gott hat keine Enkelkinder. Er ist kein Großvater, er ist ein Vater. Richtig. Wenn du je in den Himmel kommst, dann wirst du genauso wie deine Mutter und wie dein Vater es tat, den Preis dafür bezahlen. Amen. Das mag rau klingen, aber es ist die Wahrheit. Es ist eine raue Weise, den Punkt klar zu machen, aber ihr versteht diese Art von Englisch, dessen bin ich mir sicher. Es ist kein sehr gutes Englisch. Es bringt das auf den Punkt, was ich gerne ausdrücken möchte. Hört einfach darauf. Ja, sie war keine Kreuzung. Sie brauchte nicht besprüht und bemuttert zu werden. Nun, meine liebe Schwester, ich will dir sagen, oh nein, auf keinen Fall. Egal, durch was sie niedergedrückt wurde, sagte sie, es ist die Wahrheit. Wir sind nichts weiter als ein Haufen Hunde. Es ist wahr, dass wir dessen nicht würdig sind. Oh, du meine Güte. Sie gab zu, dass er recht hatte. Ich werde jetzt gleich den Mund ganz voll nehmen. Macht euch bereit. Echter Glauben wird jedes Mal zugeben, dass das Wort richtig ist. Und jedes Mal, wenn jemand behauptet, dass die Zeiten der Wunder vorbei sind oder etwas gegen die Bibel sagt, dann ist es kein echter Glaube. Der Glauben wird immer die Wahrheit bestätigen. Du musst zu dem Wort stehen. Egal, was durch irgendetwas anderes zum Ausdruck gebracht wird oder was irgendjemand anderes sagt, es ist das Wort, welches richtig ist. Das Wort eines jeden Menschen ist Lüge und meines wahrhaftig. Römer 3, Vers 4. Jeder, der hinzufügt oder davon hinwegnimmt, von demselben wird sein Teil aus dem Buch des Lebens herausgenommen. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Wird Gott die Welt durch eine Gemeinde richten? Dann welche davon? Die katholische oder eine von 660 merkwürdigen verschiedenen Denominationen? Wie soll er dieses dann fertigbringen? Gott wird die Welt durch Jesus Christus richten. Und Christus bedeutet, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 1 und 14. Gott und das Wort sind dasselbe. Diese Bibel hier ist Gott in Buchstabenform. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Pflanze diesen Samen dort hinein, und er wird dadurch zum Leben gebracht. Er bricht dieses Leben auf, macht es sichtbar und bestätigt es. Jesus sagte im Johannesevangelium Kapitel 12, wer an mich glaubt. Es ist vielmehr im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 12. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Er wird immer die Wahrheit bestätigen. Oh, du meine Güte. Aber wisst ihr, sie sagte, das ist wahr. Wir sind nichts weiter als nur ein Haufen Hunde. Und wir sind nicht, du wurdest wirklich nicht zu uns gesandt. Aber Herr, ich halte nicht nach dem Brot der Kinder Ausschau. Ich gebe mich schon mit den Krümeln zufrieden. Oh, du meine Güte. Habt ihr das bemerkt? Die Leute möchten dieses bekommen, geheilt werden und den Heiligen Geist in der Weise bekommen, wie sie es sich ausdenken. Nun, ich werde kommen, Bruder, wenn du mich hinaufnimmst, mich in ein Zimmer bringst, wo niemand mich sieht, du mir dann deine Hände auflegst, mich segnest und den Heiligen Geist in mich hineinbringst. Dann werde ich es annehmen. Oh nein. Naeman wollte damals eine Heilung auf diese Weise annehmen. Aber Elia sagte ihm, dass er dort in den schlammigen Jordan hinausgehen und sich siebenmal untertauchen muss. Ich kann mir vorstellen, wie er aus seinem Wagen aussteigt. Oh, er war ein berühmter Mann und hielt sich seine Nase zu. Hier kommt er, so wie eine Katze auf den Zehenspitzen im Zuckersirup. So geht er in das Wasser hinein. In der Weise kommt er, so geht er da hinein, um in das Wasser zu gehen. Er sagte, oh, ich hasse es, das zu tun, mich so zu demütigen. Manche Leute kommen so zu dem Altar, als wenn es eine ansteckende Krankheit für sie wäre. Ja, oh, ich möchte dieses nicht tun. Er tauchte sich einmal unter und sagte dann, ich habe immer noch Aussatz. Der Prophet antwortete, siebenmal. Richtig. Es dauerte so lang, bis er dem Wort vollständig gehorchte. Bis du diesen vollständig gehorchst. Er hatte einen guten Mann am Ufer stehen, welcher sagte, der Prophet hat siebenmal gesagt, Vater. Tauche dich einfach weiter unter. Darum geht es. Wenn du es nicht am ersten Abend bekommst, dann tauche dich am nächsten Abend wieder unter. Mache einfach weiter, bis du es bekommst. Erinnert euch, diese kleine Frau war genauso wie die Hure Rahab. Sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Sie hatte nur von einem Wunder gehört. Was wird sie am Tag des Gerichts zu uns sagen? Sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Sie war eine Heidin. Sie hatte noch nie eines gesehen, aber sie hatte gehört. Wir haben beides, gesehen und gehört, und zweifeln immer noch. O du meine Güte, sie war genauso wie die Hure Rahab. Als die Kundschafter vorbeikamen, hatte sie es nicht nötig zu sagen, ich will euch mal was erzählen. Bringt den Josua hierher und er soll einen Gottesdienst für mich abhalten. Ich will sehen, wie er sein Haar kämmt, wie er spricht, welche Anstandsregeln er hat und wie er sich hinter dem Pult benimmt. Dann werde ich entscheiden, ob ich ihn annehmen kann oder nicht. Aber sie sagte, ich habe gehört, dass der Gott des Himmels mit euch gewesen ist. Die einzige Sache, die ich von euch erbitte, ist, verschont zu werden. Da habt ihr es. Diese kleine Frau war wirklich beharrlich. Sie hielt einfach daran fest. Verschont mich. Ich werde alles tun, was ihr von mir wollt. Oder seht ihr es? Darum geht es. Für diese kleine Frau war es egal, um welches Problem es sich handelte. Sie blieb beharrlich. Oh, sie hatte die richtige Art, sich der Gabe Gottes zu nähern. Sie hatte die richtige Art, sich demütig zu nähern. Sie fiel zu seinen Füßen nieder. Sie besaß Demut. Sie ist nicht aufgestanden und hat gesagt, »Nun, warte du mal einen Augenblick. Du weißt, dass wir Griechen sind. Du sagtest, dass wir Hunde sind. Nur einen Augenblick, mein Herr. Verstehst du nicht, dass wir Meister der Künste sind, dass wir Meister in diesem und jenem sind?« Sie hat überhaupt nicht an so etwas gedacht. Sie gab einfach nur zu, dass er recht hatte. Sie fiel zu seinen Füßen nieder und sprach, »Herr, hilf mir. Ich werde einfach nur die Krümel essen. Wenn meine Tochter nicht die ganze Scheibe Brot bekommen kann, dann lass ihr doch wenigstens die Krümel, wenn sie eine Hündin ist. O du meine Güte, da habt ihr es. Würden wir nur mit den Krümeln zufrieden sein, wenn der Heilige Geist heute Abend jemandem offenbaren würde, du bist geheilt? Würdest du bereit sein, nur die Krümel zu nehmen? Oder würdest du haben wollen, dass Gott herüberkommt und dich bestätigt und dir irgendein Gefühl gibt? Aber wenn er es nur in deinem Herzen bestätigen würde, meine Krankheit ist vorbei, du hast sie jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass ich von heute Abend an geheilt sein werde. Würdest du die Krümel annehmen? Oder würdest du wollen, dass jeder herbeikommt, dir die Hände auflegt, Öl auf dich gießt und du durch dieses ganze offizielle Ritual hindurchgehst? Oder hältst du nur nach den Krümeln Ausschau? Gott würde das ehren. Wisst ihr, viele der Jünger hatten ihn nach seiner Auferstehung gesehen. Thomas sagte, oh nein, ich glaube es nicht. Ich muss erst meine Hände in die Wundmale der Nägel in seinen Händen legen und in seine Seite. Dann werde ich es glauben. Er sprach, komm her, Thomas, berühre mich. Und er tat es. Er rief, mein Herr und mein Gott. Er sprach, Thomas, weil du gesehen und gefühlt hast und so weiter, glaubst du? Ja, Herr. Er sprach, wie viel größer ist die Belohnung derer, die nie gesehen haben und ihm dennoch glauben? Sind wir bereit? Sind wir genauso Heiden wie diese heidnische Frau? War sie für alle von uns ein Beispiel? Herr, gib mir nur die Krümel. Lass mich nur von irgendeinem Menschen hören. Ich habe noch nie das Wort gelesen, aber sage mir, dass du die Kranken heilst und dieser Krümel wird mir reichen. Ich glaube es. Lass mich jemanden dieses sagen hören und es vom Wort her lesen, dass der Heilige Geist... Petrus sagte am Tag von Pfingsten, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft in dem Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39. Herr, ich fühle, dass dieses richtig ist. Dieses ist ein Krümel. Komm dazu. Das ist alles, was du tun musst. Komm, sind wir dazu bereit, die Krümel zu nehmen? Sind wir dazu bereit, uns selbst zu demütigen? Sie war es. Sie war bereit, sich selbst zu demütigen. Der Glauben stimmt dem immer zu, dass das Wort richtig ist. Der Glauben ist immer demütig. Der Glauben demütigt sich selbst. Nun, sie hielt nach den Krümeln Ausschau. Achte darauf, was Jesus sagte. Um dieses Wortes willen, ich bin damit zufrieden, die Krümel zu nehmen. Herr, um dieses Wortes willen ist dein Kind gesund. Du hast dein Anliegen erhalten, weil du es geglaubt hast. Der Glauben gibt zu, dass das Wort Gottes richtig ist. Der Glauben gibt alle diese Sachen zu. Martha, Maria, durch die ganze Bibel hindurch könnten wir viele aufrufen. Die sunamitische Frau. Es gibt viele Sachen und Fälle, die wir erwähnen könnten. Wir haben nur nicht die Zeit dazu. Ich habe hier noch etwa 5 Seiten dazu aufgeschrieben von Menschen, von denen geschrieben wurde, die bereit waren und wegen der Krümel herzukamen. Aber lasst uns das in diesem Augenblick weglassen. Ich fühle, dass der Heilige Geist da ist. Ich denke nicht mehr, dass es nötig ist. Lasst mich euch ein kleines Erlebnis mitteilen. Die Geschäftsleute schrieben dort eine kleine Sache auf, einen kleinen Artikel, der vor kurzem in ihrem Magazin erschienen ist. Und denkt daran, wenn ihr etwas in gedruckter Form herausbringt, dass es dann gut ist, wenn man es bestätigen kann. Wir haben die unterschriebene Bestätigung von dem Arzt dazu. Ich habe heute Abend in der Gemeinde ein paar spanische Menschen bemerkt. Ich war in Mexiko-Stadt und wir hatten eine herrliche Versammlung. Ich war 3 Abende dort gewesen. Da gab es einen Mann, den ich Manjana nenne. Er wollte mich um 6 Uhr abholen und holte mich um 9 Uhr ab. Und weil er so langsam war, sagte ich immer zu ihm, dass er Morgen heißt. Versteht ihr? Als wir in diese große Arena kamen, wo ich predigte, mussten sie mich über eine Leiter hinaufbringen und mich dann an Seilen auf die Plattform herablassen. Am Abend zuvor war dort ein Mexikaner gewesen, der in die Versammlung gekommen war. Es regnete und der alte Mann kam auf die Plattform. Er war blind. Er kam dorthin und ich schaute ihn an. Ich hatte gute Schuhe und einen guten Anzug an. Der arme alte Mann war barfuß und seine Hose war ganz zerschlissen. Ich sage euch, wer mein Übersetzer gewesen ist. Ihr kennt ihn. Es war Bruder Espinosa. Er wohnt hier oben in Sacramento, in Kalifornien. Er ist ein Pfingstbruder. Er übersetzte. Ich denke, dass wir in den 2 Abenden etwa 30 oder 40.000 Bekehrte gehabt haben, die sich vom Katholizismus zum Christentum und zum Heiligen Geist bekehrt hatten. Dieser alte blinde Mann kam über die Plattform. Wenn ihr kein Mitgefühl für die Menschen habt, für die ihr betet, dann braucht ihr gar nicht erst für sie zu beten. Ihr müsst so mitfühlen, als ob ihr selbst an ihrer Stelle wäret. Ich dachte, wenn mein alter Vater noch leben würde, dann wäre er ungefähr in demselben Alter wie dieser alte Mann. Hier steht er nun. Er besitzt keine Schuhe. Er hatte auch kein Hemd an. Er hatte eine alte, zerschlissene, staubige Jacke und hatte einen alten Hut in seiner Hand, der mit Schnüren verziert war. Vielleicht hatte der alte Mann noch nie in seinem Leben eine richtige Mahlzeit gehabt. Und dann war das Schicksal auch noch so grausam für ihn gewesen, dass er hier in Blindheit herumstolpern musste. Seine Augen waren ganz weiß. Ich sah mir den alten Mann an und ich legte einfach meine Arme um ihn herum. Bruder Espinosa übersetzt das Gebet normalerweise nicht. Ich sagte, himmlischer Vater, wenn ich ihm meine Schuhe geben könnte, dann würde ich sie so ausziehen, dass es niemand sieht, ihm noch mein Jackett geben und ihn so wieder nach Hause schicken. Aber er ist so viel größer als ich. Gott, erbarme dich seiner. Schenke ihm sein Augenlicht zurück. Er schrie, Ehre sei Gott. Ich sah herum und er konnte genauso gut sehen wie ich. Am nächsten Abend hatten sie dort ein Gestell, welches so groß war, wie dieses Gebäude lang ist, und etwa so hoch, auf dem nur alte Schals und alte, zerschlissene Kleidungsstücke lagen. Die Wirtschaftskraft von Mexiko ist sehr ärmlich. Vielleicht bekommt Pedro, wenn er ein Ziegelbrenner ist, etwa 16 Pesos am Tag. Aber er muss 4 Tage dafür arbeiten, damit er sich ein paar Schuhe kaufen kann. Er muss aber genug von seinem Lohn sparen, einige Pesos, um für seine Sünden eine Wachskerze anzünden zu können, die auf einem goldenen Altar brennt, der 1 Million Dollar gekostet hat. Das lässt mich vor Wut kochen. Man sah diese kostbaren Menschen, wie sie um 9 Uhr morgens dorthin kamen und es gab keine Sitzplätze, um sich hinzusetzen. Wie Schafe auf der Wiese lehnten sie sich gegenseitig an. Es regnete. Diese Frauen standen dort und ihre Haare hingen in Strähnen herab und wurden tropfnass. Sie warteten den ganzen Tag in der heißen Sonne oder im Regen, nur um das Wort Gottes zu hören. Oh, was werden sie am Tag des Gerichts tun, wenn Phoenix mit ihnen zusammen dasteht, wo es überall schöne Gemeinden gibt und ihr sie nicht einmal zusammenbekommen könnt. Dort stand sie, oder vielmehr er, und hatte sein Augenlicht wieder. An jenem Abend, als ich hereinkam, regnete es heftig. Bruder Jack Moore, den viele von euch kennen, und Bruder Espinosa und verschiedene Brüder waren auf der Plattform. Billy, mein Sohn, teilt normalerweise die Gebetskarten aus. Er konnte mit den Leuten kein Spanisch sprechen und deshalb überließ er dieses Mañana. Aber er ging einfach hinterher, um aufzupassen, dass Mañana keine Gebetskarte verkauft. Wisst ihr, wir müssen darauf aufpassen, dass keine Gebetskarten verkauft werden. Deshalb beobachtete er ihn einfach. Sie kamen, beobachteten es und sahen zu, dass er die Gebetskarten an so und so austeilt und so weiter. Deshalb sagte er, sagte mir Bescheid und ich begann zu predigen. Ein großer Haufen dieser Kleidungsstücke lag dort. Wie sie jemals wissen konnten, welche Sachen wem gehörten, das weiß ich nicht. Ich wollte gerade beginnen zu predigen, als Billy mir auf die Schulter klopfte. Er sagte, Papa, du musst irgendetwas unternehmen. Da draußen ist diese kleine Frau. Ich habe etwa 300 Ordner und sie konnten sie nicht aufhalten. Es war ein kleines spanisches Mädchen, etwa so groß. Sie war ein wunderschönes junges Mädchen. Sie hielt ein totes Baby unter einem Tuch in ihren Händen. Er sagte, Mañana hat jede Gebetskarte vergeben. Sie hat keine Gebetskarte. Dort stehen die Menschen seit 2 Stunden in der Gebetslinie und warten auf dich. Sie will dieses tote Baby hier heraufbringen und wir können sie nicht aufhalten. Oh ja, sie stieg gerade über diese Ordner hinüber, rannte unter ihren Füßen durch und alles Mögliche. Sie war beharrlich. Sie wollte unbedingt hier hinkommen. Sie hatte am Abend zuvor gesehen, wie dieser blinde Mann geheilt wurde. Sie hatte Ausdauer. Ich sagte, Bruder Moore, sie weiß nicht, wer ich bin. Sie weiß nicht, wer wer ist. Gehe du einfach dort hinunter und bete für das Baby. Damit wird es gut sein. Er sagte, in Ordnung, Bruder Brennan. So nahm Billy ihn am Arm, so als ob ich es sein würde, und ging über die Plattform hinab. Ich drehte mich um. Ich sagte, ich bin sehr froh darüber, heute Abend hier zu sein. Die Versammlungen sind für euch Leute hier in Phoenix nicht außergewöhnlich. Direkt vor mir sah ich in einer Vision, die sich vor mir entfaltete, ein kleines mexikanisches Baby, das noch keine Zähne hatte und lachte. Ich rief, wartet einen Augenblick, wartet einen Moment, Bruder Espinosa. Geh zu dem, was ist denn los? Ich sagte, gehe zu dem Mikrofon. Sage ihr, dass sie herkommen soll. Billy sagte, Papa, bei all diesen Gebetskarten kannst du sie nicht hierher kommen lassen. Ich antwortete, bringe sie hierher. Ich habe gerade eine Vision gesehen. So rief er sie also herbei und die anderen traten zur Seite. Hier kam sie mit einer Decke in ihrer Hand. Ein kleines Baby lag dort drin. Es war schon seit dem frühen Morgen tot. Es war an Lungenentzündung gestorben. Ein winziger kleiner Bursche, der etwa so groß war. Hier kam sie also und die Tränen liefen ihr an den Wangen herab. Sie hatte kleine schwarze Augen und ihre Haare hingen herab. Sie war eine sehr bezaubernde junge Dame. Sie lief auf die Plattform, fiel auf ihre Knie und fing an zu rufen, »Padre!« Ich sagte, »Stehe auf, nur einen Augenblick!« Ich dachte, »Herr, was ist, wenn es gar nicht um diese geht? Was wäre, wenn sie es gar nicht ist?« Ich wusste es nicht. Ich hatte nur ein kleines mexikanisches Baby gesehen, was noch keine Zähne besaß, sondern nur das Zahnfleisch sichtbar war. Es hatte mich angelacht, als ich es in der Vision gesehen hatte. Sie weinte. Ich legte meine Hand auf das nasse Tuch. Es regnete gerade. Ich sagte, himmlischer Vater, ohne einen Zweifel in meinen Gedanken glaube ich, dass du dieser kleinen Frau antworten wirst. Ich sah die Vision von einem kleinen Baby und du weißt, dass es die Wahrheit ist. Ich nehme es nur durch Glauben an, dass es sich um dieses Baby handelt. Ich kenne weder die Frau noch das Baby, aber irgendwie wirkst du an beiden Enden. Ich legte ihm meine Hände auf. Als ich das tat, strampelte und schrie es so laut es nur schreien konnte. Die Mutter riss das Tuch weg und dort lag es lebendig in ihren Armen. Ich sagte, Bruder Espinosa, schreibe dieses nicht einfach nur auf, sondern schicke eine gute, vertrauenswürdige Person los. Sie erzählte es in Mexikanisch, dass der Arzt ihr Baby für tot erklärt hatte. Es war an jenem Morgen um 8 oder 9 Uhr an Lungenentzündung gestorben. Und hier befand es sich nach 10 Uhr abends. Ich sagte, sieh zu, dass du eine schriftlich bestätigte Erklärung des Arztes bekommst, der es für tot erklärt hatte. Der mexikanische Arzt schrieb eine Erklärung. Er unterschrieb diese, in welcher es hieß, ich erklärte das Baby heute Morgen um 9 Uhr in meiner Praxis für tot, nachdem es keine Atmung oder sonstiges mehr hatte. Und hier befand es sich nun um 10 Uhr an jenem Abend. Am nächsten Morgen wurde das Baby in der Praxis des Arztes untersucht und es hieß, dass es wieder völlig normal ist. Wieso? Weil die kleine Frau beharrlich gewesen ist. Der Glaube kennt keine Niederlage. auch wenn dort 5000 an der Stelle stehen und nichts stattfindet. Ihre Gemeinde hätte sie hinauswerfen können, ihre Nachbarn hätten sie auslachen können. Aber ein Gott, der am Abend zuvor einem blinden Mann die Augen öffnen konnte, der konnte auch ihr Baby auferwecken, weil er dasselbe Gott ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn diese Gruppe von Leuten, die sich heute Abend hier befindet, Krümelsucher sind, dann wird derselbe Gott, der euch hierher gebracht hat, der euch zu so einem Ort wie diesen hier führen konnte, der Gott, der euch errettet hat, der Gott, der euch mit dem Heiligen Geist erfüllen konnte, dann kann derselbe Gott jedes bisschen wegwischen von der Krankheit, von den Sorgen und um was immer es sich handelt, was heute Abend in euren Herzen ist, wenn ihr das glaubt. Streckt euch jetzt beharrlich und ausdauernd nach diesem kleinen Krümel des Glaubens aus und sprecht: Herr, ich danke dir dafür. Ich komme. Der Nachbar wird morgen sagen, du bist nicht geheilt. Sprich: Oh, aber ich bin geheilt. Ich bin es. Ich habe gestern Abend einen Krümel in der Foursquare-Gemeinde gefunden. Etwas hat sich in mir verankert. Es gibt nichts mehr, was mich aufhalten wird. Ich habe es. Lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Brauchst du heute Abend einen Krümel? Könntest du den Krümel nehmen und damit beharrlich sein? Es geht um den kleinen Krümel des Glaubens, der zu einer kleinen, heidnischen, griechischen Frau kam. Sie hatte nie ein Wunder in ihrem Leben gesehen. Sie war eine heidnische Götzenanbeterin, aber sie hörte davon, dass es bei jemand anderen wirksam geworden war. Sie hatte es nie zuvor gesehen, aber sie glaubte es. Wisst ihr, auf der Grundlage von etwas, das ihr in ihrem Herzen sagte, dass ihr Kind geheilt werden kann, ging sie trotz aller möglichen Enttäuschungen, die sie erlitten hatte, vorwärts. Als sie nach Hause kam, fand sie ihre Tochter auf dem Bett liegen. Der Anfall war von ihr gewichen. Es war nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Tochter, die nicht dabei war. Brauchst du heute Abend einen Krümel? Wenn du ihn brauchst, dann erhebe einfach deine Hand. Sprich: Herr, nur einen Krümel, das ist alles, worum ich bitte. O himmlischer Vater, schaue diese krümelsuchenden Heiden an. Die Zeiten haben sich nicht geändert, Herr. Sie haben es gehört. Sie haben gehört, dass du die Kranken heilst. Sie haben gehört, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllst. Du schenkst dem Schwachen Ruhe. O Gott, gewähre es, dass diese heute Abend hier genauso weinen wie diese kostbare kleine Frau vor langer Zeit. Herr, wir sind wahrhaftig nicht würdig, die Segnungen so zu empfangen wie dein Volk Israel. Aber wir trachten nur nach einem Krümel, der von dem Tisch des Meisters herabfällt. Heute Abend haben wir die großartige Speise gezeigt, welche du deiner Gemeinde zu essen gegeben hast. Heute Abend haben wir nicht nur die Krümel, sondern sind zum Tisch eingeladen. Wir müssen uns in Wirklichkeit nicht nur mit den Krümeln zufrieden geben, obwohl wir auch froh sind, diese zu bekommen, sondern wir sind heute Abend zum Tisch eingeladen. Jesus hat seinen Tisch da ausgebreitet, wo alle Heiligen Gottes gespeist werden. Er lädt sein erwähltes Volk ein, zu kommen und zu essen. Vater, gewähre es heute Abend, dass jeder, der eine Not hat, zufriedengestellt wird. Während wir unsere Häupter und unsere Herzen in Demut vor Gott gebeugt haben, frage ich mich gerade, wenn Jesus kommen und die Welt noch heute Abend an ihr Ende kommen würde, wie viele Leute es dann heute Abend in diesem Gebäude gibt, die noch nicht gerettet sind. Seid ihr willens, den kleinen Krümel des Glaubens zu nehmen, der in euer Herz gepflanzt wurde, und heute Abend zu dem Tisch zu kommen, indem ihr euren kleinen Krümel zu Gott bringt? Möchtet ihr dieses gerne tun? Möchtet ihr einfach aufstehen und hier herabkommen? Dann lasst uns hier am Altar für euch beten. Möchtet ihr einfach gerne kommen, ohne zu zögern? Kommt einfach hier herab. Gott segne dich, mein Bruder. Möchte noch irgendjemand kommen? Der Herr sei mit dir, meine Schwester. Komme einfach hierher. Gibt es hier noch jemand anderes, der einen Krümel möchte und einfach hier zu dem Tisch des Herrn herabkommen möchte? Sprich: Herr, ich bin nicht würdig zu kommen. Ich bin ein Hund. Ich bin genauso wenig würdig, wie es diese Frau war, aber ich komme nur um eines Krümels willen. Möchtest du kommen, Sünderfreund? Komm, es könnte das letzte Mal für dich sein. Erkennt ihr, wo die Welt heutzutage hinsteuert? Die Menschen wollen nicht mehr dazu kommen. Man kann sie kaum noch überzeugen. Es sieht so aus, als ob das Evangelium auf die Missionsfelder hinausgeht. Gott segne dich, mein guter Bruder. Gott segne dich. Das ist wunderbar. Bleibe einfach einen Augenblick direkt hier stehen. Noch jemand anderes kann hier an der Seite den Platz einnehmen und sagen: Ich stelle mich hier zu diesem Mann. Der Herr segne dich, mein Junge. Gott segne dich, das ist richtig. Komme direkt herab und sprich, Herr, ich möchte nur einen Krümel. Ein Krümel ist völlig in Ordnung für mich. Etwas hat mein Herz berührt. Ich komme jetzt herab. Gott segne dich, mein Junge. Gott segne dich, mein Bruder. Stell dich gerade hier hin. Fühlt noch jemand anderes einen kleinen Krümel des Glaubens in seinem Herzen, der dich dazu führt, jetzt zu dem Tisch zu kommen? Möchtest du herabkommen und dich mit diesen vier jungen Männern hier hinstellen und warten? Ich habe heute Abend über eine Frau gepredigt und es sind Männer, die kommen. Wie steht es damit, Schwestern? Möchtest du nicht auch für diesen Krümel kommen? Hast du dieses kleine bisschen Glauben bekommen, der dir sagt, dass du verkehrt gewesen bist? Du sagst, nun, ich weiß nicht, was ein Krümel ist, Bruder Brennen. Ist dieser Krümel jetzt in deinem Herzen, der dir sagt, dass du verkehrt gewesen bist? Du solltest Buße tun. Möchtest du nicht herkommen? Stehe auf und komme lieblich und schnell zu der Quelle, die mit Blut gefüllt ist. Möchtest du nicht herkommen? Ich bin verkehrt, Bruder. Bete für mich. Komme herab. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich. Noch jemand? Ich möchte nur einen Krümel, Herr. Mit diesem kleinen Krümel in meinem Herzen komme ich jetzt, um diesen zu zeigen. Möchtest du kommen? Gibt es hier irgendjemanden, der zurückgefallen ist, der sich entfernt hat und der gerne zurückkommen möchte? Möchtest du jetzt kommen? Gibt es jemanden ohne den Heiligen Geist? Hast du den Heiligen Geist noch nicht empfangen? O Freund, wenn dir in der letzten Zeit dieses Licht so sehr zu einer Wirklichkeit geworden ist, möchtest du da nicht kommen, um auch hier zu stehen? Dieses könnte die Zeit sein, in welcher dir dieses große Verlangen etwas in deinem Herzen sagt: Ich glaube, dass der Herr mir heute Abend die Taufe mit dem Geist schenkt. Ich möchte kommen, um hier zu stehen. Kommt um den Altar herum. Möchtet ihr das tun? Stellt euch mit uns zum Gebet auf, ihr, die ihr einen kleinen Krümel fühlt, der sagt, ich brauche den Heiligen Geist. Ein Mann ist sogar den ganzen Weg von Ohio hergekommen. Er ist mit einem Flugzeug hierher gekommen. Gott segne dich, Bruder Grant. Ein Presbyterianer kann in einem Düsenflugzeug von Ohio hierher fliegen, um sich am Altar hinzustellen. Wie steht es dann mit den Leuten aus Phoenix? Gott segne dich, meine Schwester. Stelle dich einen Augenblick hierhin. Möchtest du nicht kommen? Es fließt aus den Adern Immanuels. Möchtest du nicht heute Abend kommen, während die Quelle offen steht, die einfach mit den guten Dingen Gottes gefüllt ist? Während wir einfach einen Augenblick warten, frage ich mich, ob es da nicht ganz gewiss noch mehr als diese hier drinnen gibt, die gerne Krümel empfangen möchten. Gewiss sollte es da noch mehr geben. Möchtet ihr nicht kommen? Tut es einfach, während ich euch noch einmal bitte. Denkt aufrichtig in euren Herzen nach und sagt, ich gehe hinab. Dieses ist meine Zeit, um zu kommen. Ich komme auf jeden Fall. Gott segne euch, Schwestern. Das ist sehr gut. Wir warten jetzt geduldig darauf, dass ihr kommt. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen, während wir warten, und dieses Gemeindelied singen. Da gibt es eine Quelle, die mit dem Blut gefüllt ist, das aus den Adern Immanuels fließt. Möchtet ihr jetzt nicht kommen? Möchtet ihr nicht euren Krümel nehmen und kommen? Unter in dieser Flut. Möchtet ihr nicht jetzt dazukommen, falls ihr den Heiligen Geist möchtet? Verlieren alle ihre Flecken der Schuld. Verlieren alle ihre Flecken der Schuld. Und Sünder, die sich untertauchen, komm, Freund, verlieren alle. Der sterbende Dieb freute sich diese direkt hier am Altar. Und du, obwohl sie so schändlich war wie er, wusch er alle ihre Sünde weg. Gott segne dich, mein Bruder. Das ist der richtige Weg dafür. Ich frage mich, ob die Prediger hierher kommen und sich hier oben mit uns aufstellen möchten. Die Prediger im Gebäude, kommt und stellt euch hier mit uns zusammen auf. Nur einen Augenblick. Diejenigen, die an verlorenen Seelen interessiert sind. Möge ich, obwohl ich so schändlich war wie er, alle meine Sünden hinwegwaschen. Ich frage mich, ob es hier Prediger gibt, die das Wort lehren und die gerne kommen möchten. Denkt daran, dass gerade jetzt ewige Bestimmungen entschieden werden. Hier stehen etwa 7 oder 8, vielleicht 10 Menschen. Wisst ihr, was dieses bedeutet? Eine Seele ist mehr wert als 10.000 Welten. Wir dürfen dieses nicht leichtfertig nehmen. Jetzt zu euch, die ihr krank seid und möchtet, dass das Gebet des Glaubens über euch gebetet wird. Möchtet ihr einfach dort, wo ihr seid, aufstehen? Ihr, die ihr krank und bedürftig seid? Das ist gut. Nun, meine Predigerbrüder, so ist es richtig. Legt diesen Menschen eure Hände auf. Stellt euch ganz nah beieinander, ihr kranken Leute, so dass ihr einander die Hände auflegen könnt. Die Bibel sagt an euch Kranke gerichtet, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Du musst ein Gläubiger sein, denn sonst würdest du nicht aufstehen. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, dann werden sie gesund werden. Ihr wisst, dass dies stimmt. Das ist die Schrift und sie kann nicht versagen. Diese Bußfertigen sind zum Altar gekommen. Meine Brüder und Schwestern, die heute Abend zum Altar gekommen sind, sind sterbliche Wesen, die wissen, dass sie irgendwann einmal Gott begegnen müssen. Die Bibel sagt, dass einigen Menschen die Sünden vorausgehen und anderen folgen sie. 1. Timotheus 5, Vers 24. Ihr bekennt heute Abend die Euriken, damit euch eure Sünden vorausgehen und euch durch das Blut von dem Herrn Jesus vergeben werden. Für euch hier, die ihr nach der Taufe des Heiligen Geistes trachtet, hat Gott die Verheißung in der Apostelgeschichte Kapitel 10 gegeben. Wir lesen dort, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf diejenigen, die ihm zuhörten. Sie waren so hungrig. Nun, ihr seid hungrig. Ihr habt diesen kleinen Krümel hierher gebracht. Jetzt lasst uns eine wirklich reichhaltige Mahlzeit der Segnungen Gottes zu uns nehmen. Alles davon gehört euch. Lasst uns jetzt unsere Häupter zum Gebet beugen, ihr Leute, die ihr an das Gebet glaubt. Betet jetzt und glaubt. Vergesst einfach, wer um euch herum ist. Denkt, dass es niemand anderen um euch herum gibt, als nur Jesus Christus. Jeder von euch bete in der Weise, wie er es gewohnt ist, auf die Weise, wie ihr es immer tut. Geschwister, legt diesen Menschen eure Hände auf und lasst uns glauben, dass der Heilige Geist jetzt kommt und diese Dinge vollbringt, um die wir bitten. Unser himmlischer Vater, wir fühlen, dass wir nicht vergeblich hier stehen. Wir danken dir für diese Seelen. Wir wissen, dass du jetzt hier bist, um sie zu erretten. Ich bete dafür, dass du es gewähren wirst, Herr. Möge ihr Glauben über die Dunkelheit hinwegsehen. Mögen diese, die nach dem Heiligen Geist trachten und denen von den Gläubigen die Hände aufgelegt worden sind und denen, die krank und leidend sind, möge sich die Kraft Gottes für sie in dieses Gebäude hineinbewegen, die Gänge auf und ab und durch diese Menschen hindurch bewegen. Errette jeden Sünder. Fülle jeden Gläubigen mit dem Heiligen Geist und heile jede kranke Person. Gewähre diese Sachen, Herr. Ich glaube, dass du hier bist. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Deine Verheißungen können nicht versagen. Wir glauben, dass du deiner Gemeinde diesen Auftrag gegeben hast und sie in die Stadt Jerusalem hinaufgegangen sind. Sie gingen in den Obersaal hinauf und waren die ganze Zeit über dort und priesen und lobten Gott. Ganz plötzlich kam vom Himmel der Klang eines rauschenden, mächtigen Windes und erfüllte das ganze Haus, in dem sie alle versammelt waren. Du bist derselbe und du bist in der Lage, dasselbe zu tun. Lass die Kraft, die am Tag von Pfingsten herabkam, heute Abend diese Gruppe von Menschen taufen, in der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Dieses Gebet bringe ich in dem Namen von Jesus für diese Menschen und zur Ehre Gottes. Erhebt jetzt eure Hände. Das Gebet des Glaubens ist gebetet worden, das Gebet des Glaubens für Vergebung. Erhebt jetzt eure Hände und sagt, Preis sei dem Herrn. Fangt einfach an, ihn zu preisen und ihn dafür zu loben. Bekennt einfach eure Sünden. Glaubt mit eurem ganzen Herzen. Erhebt eure Hände zu Gott und sprecht, Dankeschön, Herr Jesus. Ich glaube, dass du mir in dieser Minute den Geist des Herrn schenkst. Du taufst mich mit dem Heiligen Geist und schenkst mir die Segnungen.